Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 647. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz, glaube ich.
Hallo.
Hallo Shaggy. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Ist ja auch nur lustig für die, die uns jetzt mit Video sehen. Ich habe ja so eine Handpuppe gerade bei mir. Die tue ich weg, das ist der Jammerlappen übrigens. Nicht wie Olaf vorher meinte, ist das ein Penis? Darf man Penis sagen?
Ja. Man darf Penis sagen, aber ich find's gut, dass du die Puppe weggetan hast und jetzt nur noch der Jammerlappen bleibt.
Genau, aber ich habe noch eine andere Puppe hier.
Okay, das ist auch nicht Star Wars Puppe. Da können wir auch direkt, aber direkt die erste Frage, die wir beantworten können, weil das hat der Kollege Nuno nämlich auf dem Discord gefragt, ob man uns in Zukunft auch bei Spotify mit Video sehen könnte. Und ich habe es letztens ausprobiert. Ja, kann man auch. Also auch bei Spotify kann man jetzt unsere wunderschönen Videos betrachten, ähnlich wie das bei YouTube der Fall ist.
Ha. Ach, ist das jetzt so? Aber das musst du so dann hochladen wahrscheinlich dann auch so gesondert, gell?
Genau das. Also ich muss das quasi separat nochmal hochladen. Ich benutze dann dasselbe Video, was absolut normal ist, weil das ist dieselbe Aspect Ratio, wie nennt man das? Dieselbe Bildausschnitt quasi. Und es ist ein weiterer Arbeitsschritt, aber das können wir natürlich auch gerne machen, weil wir wissen auch, dass sehr, sehr viele von euch uns hier auf Spotify verfolgen. Wenn ihr das macht, dann vielleicht haut ihr auch gerne nochmal eine 5-Sterne-Bewertung raus. Das ist immer wunderbar. Aber Shaggy, ich würde sagen, ohne langes Rumgemeier starten wir gleich mit den Fragen durch, weil es sind wieder jede Menge Fragen reingekommen. Und da freuen wir uns immer drüber. Nicht nur, dass wir dann mit euch Kontakt aufnehmen, sondern einfach auch Fragen-Podcasts sind halt cool. Das macht immer Spaß, eure Gedanken hier quasi zu beantworten und eure Ideen zu beantworten. Und wir starten gleich durch mit...
Ganz kurz, du hast mir die Fragen auch vorher zugesendet. Der Titel dieses Files, dieses Handouts, 647 Fragen. Da habe ich gedacht, so viele Fragen sind das geworden. Ich war erstmal erschrocken, als ich es geöffnet habe. Aber das ist wahrscheinlich die Nummer der Ausgabe, oder?
Nein, das sind wirklich 647 Fragen. Okay. Das ist eine Mammutausgabe, Shaggy. Bestell dir schon mal eine Pizza irgendwie für in 2 Stunden, damit du hier nicht umfällst. Nein, es sind so ganz so viele Fragen sind es dann doch nicht. Wir machen weiter mit Frank the Tank. Der hat per fragen@headlock.de gefragt. Wir alle blicken ja gerne mit Nostalgie in die Vergangenheit zurück. Aber wie wird man in 20 Jahren auf die aktuelle Zeit schauen? Wie groß wird Roman Reigns Title Run später einmal sein? War es gar der größte Run der WWE-Geschichte, der die Company aus der Krise geführt hat?
Ach, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass man da ganz groß zurückblicken könnte und wird. Also ich meine, wir blicken ja ganz groß auf die Attitude Era zurück oder auf Anfang der 90er, auch wo wir angefangen haben. Das war aber einfach auch unsere Anfangszeit. Ich glaube, deswegen blicken wir da auch nochmal vermehrt groß drauf. Und ich glaube schon, dass gerade Leute, die in dieser Zeit angefangen haben, in der Roman Reigns jetzt auch wirklich diesen großen, langen Titelrun hatte, die werden auch verklärter auf diese Zeit zurückblicken, so wie wir es ein bisschen tun und die schon ganz, ganz wichtig anführen. Und ich glaube aber auch schon, dass das schon eine großartige Storyline war. Wir wissen auch, hinter den Kulissen gab es einen großen Umschwung innerhalb dieser Zeit auch. Und ich glaube, das tut schon einiges dazu, dass man auch rückwirkend sagen kann, das wird schon in die Annalen der Wrestling-Geschichte eingehen. Und das wird schon so seinen auf jeden Fall wichtigen Stand behalten, auch in 20 Jahren noch. Das glaube ich schon.
Da gehe ich auch sehr, sehr fest von aus, abgesehen davon, dass uns das WWE garantiert auch eintrichtern wird, dass das eine besonders große Story gewesen ist und dass es eine besonders wichtige Zeit damals auch gewesen ist. Das wird man auch entsprechend melken, ähnlich wie man es lange Zeit mit Attitude Era gemacht hat, ähnlich wie man es mit der Golden Era probiert hat und so weiter und so fort. Das wird man garantiert so machen. Interessant ist noch die Zusatzfrage, die ihr hier stellt, nämlich wird die Bloodline-Story irgendwann im gleichen Atemzug mit Austin versus McMahon genannt? Also das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Punkt, weil die Bloodline-Story begleitet uns jetzt ja auch schon mehrere Jahre und sie ist ja auch wirklich was, was jetzt ein Grundpfeiler innerhalb des WWE-Produkts gewesen ist in dieser unruhigen Zeit, also mit dem Besitzerwechsel, Vince McMahon, der ausscheidet, neue kreative Führung und so weiter und so fort. Die war eine wichtige Konstante innerhalb des Produkts, an der sich auch viele Fans festhalten konnten, Shaggy.
Ja, ich stimme ja nicht mit allem überein, was du gesagt hast, wenn du hast in der Vergangenheit gesprochen. Man muss ja leider, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es wahrscheinlich nicht ganz so am Ende so gleich im Atemzug genannt werden wird, weil die Storyline ja immer noch läuft. Die läuft ja noch immer, die ist ja immer noch präsent. Zwar in einer anderen Konstellation, aber es ist immer noch die Bloodline-Story. Aber die Hochphase der Bloodline-Story, also gerade die Geschichte dann um Sami Zayn, wie es dann zum Ausbruch kam, auch der Split der Usos und so weiter und so fort, das war schon groß. Das haben wir schon groß in Erinnerung und ich glaube, gerade diese Phase kann sich mit vielen Momenten der Austin McMahon-Phase auch auf eine Stufe stellen. Nicht mit allem. Ich glaube, die wird am Ende noch größer sein, aufgrund auch der Dauer der Geschichte. Aber weil ich glaube, Austin McMahon ist vielleicht die wichtigste Storyline in der Wrestling-Geschichte. Vielleicht kurz noch vorüber der NWO-Invasion möglicherweise, weil die auch zu lang gedauert hat und deswegen auch sicherlich nicht im gleichen Atemzug genannt werden kann, wie Austin McMahon. Und so wird es mit der Bloodline-Story auch sein, glaube ich. Die ist zwar auch wichtig und entscheidend, aber wird jetzt nicht ganz oben stehen.
Es ist trotzdem eine absolut wichtige Story, ja, glaube ich. Also das muss man sagen. Also die wird man mit den Top 3, glaube ich, wird man die schon ansetzen können, weil wir natürlich in dieser Zeit, gerade was die Einnahmeentwicklung und was die wirtschaftliche Entwicklung von WWE angeht, große Sprünge gemacht haben. WWE so lukrativ, so profitabel wie noch nie zuvor, verdient so viel Geld wie nie und hat auch, wenn man es so ganz plakativ sagen möchte, den Angriff von AEW natürlich auch zuletzt abgewehrt. Durch den Richtungswechsel, aber auch durch die großen Stars, die man dann eben gemacht hat. Auch, dass zum Beispiel die Usos aus dem Tag-Team-Geschehen rausgebrochen sind und wirklich veritable Einzelstars geworden sind, ist eine spannende Geschichte. Wir haben mit Cody, den müssen wir ja auch noch erwähnen, natürlich auch ein Top-Babyface gehabt, was in die Company gekommen ist und das Ding einfach sehr, sehr schnell getragen hat. Auch der gehört ja mit in die Bloodline-Story dazu. Und da fragt der Frank the Tank auch, ja, wie seht ihr denn dann die Bedeutung eines Cody Rhodes in 20 Jahren? Und was ist eigentlich mit dem Gunther? Also wie wird die Wahrnehmung dieser beiden Namen später einmal sein, Shaggy?
Bei Cody tue ich mich ein bisschen leichter zu sagen. Ich glaube schon, dass er zumindest diskussionswürdig für die Mount Rushmore-Geschichte ist, wenn man sich überlegt, wer sind die großen Gesichter der WWE-Geschichte. Und ich glaube schon, dass man in 10 Jahren, 15 Jahren Cody dann auf eine Stufe stellen könnte mit Leuten wie, vielleicht mit Shawn Michaels kann man es bestimmt jetzt schon, aber auch so mit Leuten wie dem Undertaker oder Steve Austin, möglicherweise. Warten wir es mal ab, wie es da weitergeht. Wir sind in einer anderen Zeit, so deswegen ist es dann schwieriger, aber der ist auf jeden Fall wichtig. Und Gunther, sagen wir mal so, also ich würde es ihm wünschen, auch da muss aber noch auch einiges passieren. Der ist nicht auf der gleichen Stufe wie ein Cody, so vom Standing her. Wrestlerisch bestimmt und auch, was er Backstage auch für Wissen mit einbringt und auch in den Geschichten im Ring. Aber ich glaube, da muss er langfristig noch oben mitspielen und da gucken wir mal, wie das sein wird. Ich würde es ihm wünschen. Gunther ist ein toller Wrestler. Und deswegen würde ich ihm das wünschen. Aber Cody, der ganz sicher, der hat eine Riesenbedeutung auch in der Zukunft rückblickend.
Ich glaube auch, dass beide uns über ihre Karriere hinaus bei WWE erhalten bleiben werden. Also ich glaube, Cody, den könnte ich mir, wenn er es möchte, sehr, sehr gut innerhalb der Unternehmensstruktur, so nenne ich es einfach mal vorstellen. Ne? Der bringt einfach alles mit, um auch eine Promotion nach außen zu tragen. Das haben wir auch schon zuletzt gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch dann, ja, wenn der ist gut 15 Jahre jünger als ein Triple H. Ich kann mir auch vorstellen, dass der dann irgendwann mal in so eine offizielle Rolle reinrutscht und da peu à peu mehr Verantwortung Backstage übernimmt. Genauso kann ich mir vorstellen, dass ein Gunther im Performance Center irgendwann mal dabei sein wird. Also als Trainer, ne? Das hat er ja schon in der Wrestling Academy hier in Deutschland gemacht. Warum denn eben auch nicht da? Ansonsten, was so deren Wege angeht, jetzt innerhalb des WWE-Produkts, Cody wird 100% in 10, 15 Jahren, wenn seine Karriere dann einfach mal vorbei sein sollte, eine absolut wichtige Rolle einnehmen. Der wird auch in jedem Vorspann auftauchen mit seinem Entrance, wenn nicht irgendein großer Skandal passiert, natürlich, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Der wird einer der prägenden Stars sein, ist er und wird's auch bleiben, die wir bei WWE haben. Was mir derzeit noch ein bisschen fehlt, sind die großen Storylines. Klar, er war in der Bloodline-Story, aber seit dem Titelgewinn bei WrestleMania ist er eher so ein Übergangsgegner, der gegen ihn turnt, nach einem anderen Übergangsgegner, der gegen ihn turnt. Da hätte ich gern noch ein bisschen was. Aber er wird garantiert natürlich auch in die Geschichte mit The Rock wieder einsteigen, was dann wiederum der Moment wäre, den wir natürlich haben wollen. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie er innerhalb der Bloodline-Storyline da jetzt funktioniert. Wir haben jetzt derzeit dieses Vakuum durch Crown Jewel und damit kommen wir quasi zu Gunther. Ich glaube auch, dass der jemand sein wird, über den wir noch sprechen werden. Aus einem anderen Grund als bei Cody und bei Roman Reigns, aber trotzdem wird das jemand sein, der in den nächsten Jahren noch eine dominante Rolle spielen wird. Also der ist jetzt, glaube ich, 36, das heißt, er hat noch mit seinem Stil, ich sag mal, 10 Jahre mindestens vor sich, Fulltime. Weil der nicht super, ich glaube, ein Gunther weiß sehr genau, was er macht und was er nicht macht und aus welchen Gründen er Dinge auch nicht macht, sondern der ist eher sehr kontrolliert im Ring und ist ja auch jemand, ich glaube, der hat sich auch im Verlauf seiner Wrestling-Karriere, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er sich jemals größer verletzt hätte, ehrlich gesagt.
Er ist nie langfristig ausgefallen, also kann ich mich auch nicht erinnern. Und klar, Unfälle können immer passieren, auch so, das muss nicht am Stil liegen, sondern kann immer irgendwie was sein. Missverständnis mit dem mit dem Gegner im Ring oder so, der kann auch mal falsch landen oder was auch immer. Da gibt's viele Möglichkeiten, aber wenn alles gut weiterhin so gut läuft, dann werden wir den noch lange im Ring sehen. Und der wird auf jeden Fall noch einen größeren Stempel der dem Business aufdrücken können.
Ich weiß, ich habe mal mit ihm damals zu WXW-Zeiten drüber geredet und da gab's das Match ja zwischen ihm und Bad Bones gegen Kenta Kobashi und Goshi Ozaki damals noch. Und da kam hinterher raus, dass Gunther da mit einem Hexenschuss gerestelt hat. Und da habe ich ihn auch gefragt, so, und wie ist denn das? Also wenn ich einen Hexenschuss habe, dann kann ich mich nicht bewegen. Also ja gut, ne, dann gehst du halt zum Arzt, holst dir eine Spritze, dann wrestelst du und danach legst du dich halt wieder hin, so ungefähr, ne? Aber er sagt auch, dachte, ja, es war ja nichts Schlimmes, es hat halt wehgetan, ne? Und es war aber nichts gebrochen, gerissen oder sonst irgendwas. Aber das ist tatsächlich so die einzige größere Verletzung, an die ich mich bei einem Gunther erinnern kann, aus der aktiven Zeit. Ansonsten, und Hexenschuss ist jetzt keine schlimme Verletzung, sondern der Hexenschuss habe ich mir schon mal beim Zähneputzen geholt.
Ja.
Also von daher, aber vielleicht da.
Wahrscheinlich, weil du so auf die Zehenspitzen gegangen bist, dass du dich im Spiegel sehen kannst.
Ja, manchmal macht man ja so, kennst du das, wenn du so ein Hexenschuss kündigt sich ja an, dann merkst du, da hinten ist schon irgendwas nicht richtig und dann musst du nur eine blöde Bewegung machen, damit es schießt quasi.
Und ich glaube nicht an Hexen.
Achso, okay. Na gut, dann nicht. Aber da ist es dann eben so gewesen. Da habe ich mich nach vorne gebeugt und nach unten und dann bin ich fast in Ohnmacht gefallen, weil es so wehgetan ist. Der Showstopper hat gefragt, passend dazu vielleicht hier, welche Dream-Matches, die es nie geben wird, würdet ihr unbedingt mal sehen wollen? Ich fange mal an. Shawn Michaels gegen Eddie Guerrero, Gunther oder Brock Lesnar gegen Vader, Bam Bam Bigelow oder auch gegen Bam Bam Bigelow, Randy Savage gegen Seth Rollins. Ja, Shaggy, Dream-Matches.
Ich würde, glaube ich, also ein Match, was ich super gerne sehen würde, gesehen hätte, wäre Bryan Danielson gegen Mr. Perfect. Fände ich spannend, hätte ich geil gefunden, ja. Oder auch gegen Flying Brian. Ja. Owen Hart gegen Bryan Danielson.
Ich habe sehr viele Bryan Danielson-Matches auch auf meiner Karte. Also Bryan Danielson gegen Kurt Angle würde ich gerne sehen.
Ja, genau. Wir nennen jetzt alle guten Techniker, die es in der Vergangenheit gab, und Bryan Danielson. Also, das sind etliche Dream-Matches.
Ja, Bryan Danielson gegen Bret Hart, Bryan Danielson gegen Eddie Guerrero, beide in der Prime. Ne? Hm. Da gibt's halt so viele geile Matches. Ich finde auch Randy Savage gegen Seth Rollins klingt total spannend. Auch Gunther gegen, was hatte ich denn gerade noch im Kopf? Nicht nur Bam Bigelow und Vader, ich hatte gerade noch Gunther gegen jemanden, also Gunther gegen Kenta Kobashi hätte ich gerne mal im Singles-Match gesehen zum Beispiel. Also da gibt's halt so viele Varianten. Oder Gunther gegen Kurt Angle, stelle ich mir auch ein geiles Match dabei.
Ja, auch das. Ich hätte noch ein Match, was ich schon immer spannend fand, also schon vor Jahren, als der betreffende noch aktive Wrestler bei der WWE noch unter Vertrag war, zumindest in der Anfangszeit. Flying Brian gegen John Moxley hätte ich Bock drauf. Hätte ich auch irgendwie ganz geil gefunden.
Ansonsten, klar, du hast halt so Klassiker, ne? Undertaker gegen Sting ist natürlich so vom Name-Value her, so ein unglaublich großes Ding. Generell wären auch natürlich für den Undertaker ein paar große Namen da noch übrig gewesen. Undertaker gegen Gunther, glaube ich, muss man da nennen. Vielleicht auch Undertaker gegen Damian Priest. Wäre vielleicht auch ganz witzig. Aber da gibt's einfach so viele Namen, die man da reinschmeißen könnte.
Ja, Nails gegen Donald Trump zum Beispiel.
So. Shawn Michaels gegen Bryan Danielson auch was.
Ja. Hatte ich, glaube ich, schon alles genannt.
Hatten wir schon.
Weiß ich nicht, aber wir haben es auf Danielson, glaube ich, genannt. Aber das sind etliche Matches so. Gerade man merkt, das sind ja, also wir haben ja fast eigentlich nur Bryan Danielson, Gunther, so als aktuell noch aktive genannt. Aber auch mit Seth Rollins kannst du ganz viele tolle Matches. CM Punk, den haben wir gar nicht erwähnt. Auch da wären sicherlich etliche Dream-Matches. CM Punk gegen Bret Hart wäre sicherlich CM Punks Dream-Match gewesen.
Ja. Ja. Er hat auch CM Punk gegen den Shawn Michaels, ne? Stell dir vor, DX Shawn Michaels gegen einen, weiß ich nicht, Straight Edge CM Punk oder so, wäre auch spannend. Also, es gibt da so viele einfach. Aber ich habe halt sehr viele Bryan Danielson-Matches im Kopf. Einfach weil der natürlich der bestimmte Techniker der jüngeren Vergangenheit gewesen ist. Und dann stellst du den natürlich in deinem Kopf sofort gegen alle möglichen.
Oder Gunther gegen Goldberg.
Unbedingt. Aber hier stand ja extra, die es nie geben wird.
Ach so, okay. Ja, stimmt.
Ja, man kann auch überlegen, ob er irgendwas mit Scott Hall irgendwie macht, ne? Gegen, weiß ich nicht. Auch da, ne, gegen den Bryan Danielson. Ja, also. Es läuft immer auf Bryan Danielson. Nein, aber da gibt's so viele Dream Matches.
Invisible Man gegen Bryan Danielson.
Genau. Wo du gerade Invisible Man da dran bist und beim Übersinnlichen bist quasi. Shaggy, kleines Break hier im Fragen-Rundown, weil es steht ja schon bald Halloween auf dem Programm. Lieber Shaggy, bist du eigentlich so ein Halloween-Mensch?
Oh, so ein bisschen. Also ich mag schon Halloween ganz gerne. Ich habe mich einmal verkleidet, aber natürlich mag ich es, weil in der Zeit auch ganz viele Horrorfilme ins Kino kommen oder auch im Fernsehen zu sehen sind. Da macht man gerne, würde ich gerne immer mal so ein bisschen so ein paar Horrorabende machen. Finde ich schon cool.
Ich habe jetzt von Mella gehört, die dann erstmal kräftig einkaufen gewesen ist. Und natürlich braucht man, und damit sind wir bei unseren Freunden von Holy angelangt, wenn man eine zünftige Halloween-Party feiert, dann braucht man auch die passenden Getränke dafür. Und dafür gibt's jetzt ganz aktuell bei Holy eine neue Energy-Sorte Blood Orange Bat, also schön Blutorange. Sehr, sehr lecker, sehr, also ein bisschen sauer, ein bisschen süß, wie mein Sohn so schön sagt, wenn man so Sachen hat. Sehr fruchtig auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, Holy, das sind Energy Drinks, Iced Tea, Hydration, aber da vor allem ganz, ganz wichtig, die sind zum einen vegan, zum anderen aber eben auch kalorienarm, zuckerfrei, das ist ganz, ganz wichtig und das Zeug schmeckt halt auch gut. Also wenn ihr uns im Stream mal gesehen habt, wir trinken das auch privat, ich schicke hier immer wieder die ganzen Bottiche rum und jetzt ganz aktuell eben zum Halloween Holy Energy Blood Orange Bat, aber nicht nur für diese Zeit, sondern auch dauerhaft im Programm. Also dafür gibt's aber jetzt dann eben auch noch jede Menge Bonuszeugs zu Halloween. Holy Squad, Blood Orange Kerze, wenn ihr für 49 Euro einkauft, Glow in the Dark Thermo Shaker für 99, wenn ihr noch für 99 Euro einkauft und es gibt auch noch ein Shirt, wenn ihr noch ein bisschen mehr Geld investiert. Auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Und Shaggy, wir haben ja noch ein paar Codes, mit denen man ein bisschen sparen kann und womit wir dann auch ein bisschen was abbekommen. Das heißt, ihr supportet uns auch auf dem Wege.
Vollkommen richtig. Also für Neukunden nutzt den Gutscheincode HEADLOCK5. Da gibt es 5% Rabatt auf neue Bestellungen und für Bestandskunden. 5 Euro ja. Rabatt auf Neukunden, vollkommen richtig. Aber beim normalen Gutscheincode HEADLOCK für Bestandskunden, da gibt es die Prozente, oder? 10% Rabatt auf jede Bestellung. Lohnt sich auf jeden Fall. Selbst ich bin ja auch ein Holy-Trinker geworden, auch dank Holy, dank Olaf. Ich weiß noch, wie ich bei dir war und ich mir da einige Portionen auch mitgenommen habe nochmal. Sehr, sehr toll. Lohnt sich. Und Blood Orange Blatt, das klingt für mich einfach gut. Da habe ich Bock drauf.
Genau. Und es gibt da natürlich auch, wenn ihr neu dabei seid, die Starter-Sets natürlich. Die lohnen sich auch, weil ihr da eine bunte Mischung habt. Und ihr könnt die auch in euch inzwischen auch selbst zusammenstellen. Aber ansonsten sind die Starter-Sets da erstmal ein guter Startpunkt, um so ein bisschen auszufinden, weil es inzwischen auch sehr, sehr viel Angebot da gibt. Was gefällt euch am besten? Was schmeckt am besten? Schaut am besten vorbei. weareholy.com/headlock. Dann unterstützt ihr uns auch auf jeden Fall. Und wir bedanken uns auch bei Holy natürlich bei der Unterstützung hier, was jetzt auch schon fast 2 Jahre geht, glaube ich. Also die Kooperation mit den lieben Menschen von Holy, da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber. Und sagen da auch nochmal Danke in die Richtung und euch allen frohes Halloween, wenn wir uns bis dahin nicht mehr hören. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter hier im Fragen-Rundown, lieber Shaggy. Nämlich der Kick hat gefragt, habt ihr auch den Eindruck, dass WWE insbesondere die B-Pay-Per-Views immer mehr dosiert, in Anführungsstrichen? Ich hatte gerade circa zwischen 2000, 2010 bei kleineren Pay-Per-Views sehr gute Cards mit vielen Main-Eventern und großen Matches dabei. Aktuell habe ich den Eindruck, dass man nur das Nötigste macht. Das sind dann am Ende solide bis gute, aber selten überragende PLEs. Ist hier eventuell auch das PLE-Konzept im Vergleich zu Pay-Per-Views das Problem?
Naja, klar, Pay-Per-Views, da hast du nochmal gesondert verdient. Bei den PLEs läuft es ja über den Streaming-Dienst. Also ich glaube, ich sehe das aber anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich über die Art und Weise, wie die PLEs aktuell präsentiert werden. Man hat ja eine Schablone, die ein Paul Levesque einfach da drüber legt über den PLE. Man hat 5 Matches. 5 Matches in der Zahl, davon ist auf jeden Fall ein Freeway meistens dabei. Man hat auch einen Titelwechsel meistens dabei. Finde ich ganz gut. Vielleicht auch öfters mal an die Person, die ja da aus der Region kommt oder so. Naja, aber trotzdem, diese Schablone gefällt mir eigentlich ganz gut. Dadurch wirkt das Produkt auch frischer. Man haut nicht unbedingt Matches auf die Karte, damit man sie hat, sondern nutzt diese Matches auch große Matches für die wöchentlichen Main-Events in den Wochenshows. Also das finde ich zum Beispiel auch eine gute Sache. Und man ist mit 3 Stunden im Regelfall vorbei, 3 Stunden zusätzlich in der Woche. Und die meisten PLEs haben mir eigentlich ganz gut gefallen, gerade im letzten Jahr, muss ich sagen. Also ich kann mich an Pay-Per-Views erinnern, wo sehr, sehr viele Main-Eventer auf der Card standen in unwichtigen Matches, die sich dann aber auch sehr gezogen haben. Also lieber so, wie es ist, gefällt mir gut. Ich bin Befürworter der aktuellen PLE-Strategie.
Ich tue mich auch mit diesem Argument zwischen 2000 und 2010 ein bisschen schwer, weil ja, da hatten wir auch wirklich gestackte Cards, teilweise auch bei den kleineren Shows. Wenn ich aber an diese Zeit denke, als wir Pay-Per-Views mit getrennten Kadern gehabt haben, wo wir nur für Raw oder SmackDown Matches da gehabt haben. Da war viel Crap dabei. Ich habe letztens noch mit Meller und Kevin darüber gesprochen. Das war so 2006, 2007 irgendwie der Fall, wenn du dir da die Cards teilweise angeschaut hast. Gerade bei SmackDown, das war halt das Grauen. Und schau dir mal ein paar Great American Bashes aus der Zeit an. Die sind ganz furchtbar zum Teil. Und da war es dann auch. Dann war 8 Matches, 7, 8 Matches. Und davon aber dann auch 3, die du eigentlich nicht brauchst. Und dann lieber, so wie man es jetzt zuletzt gehabt hat. Ja, es fühlt sich ein bisschen dosiert an. Aber ich find's eigentlich auch klug, weil du natürlich dann durch die hohe Pay-Per-View-Dichte quasi alle, in der Regelfall alle 4 bis 5 Wochen, teilweise sogar noch ein bisschen schneller, hast du die Möglichkeit, Geschichten auch ein bisschen länger zu ziehen. Du kannst dir überlegen, welche Geschichten laufen jetzt wirklich bei dem Pay-Per-View beziehungsweise PLE dann auf eine große Kulmination zu. Weil, wo lohnt sich's? Hier im Punk, Drew McIntyre, sicherlich das perfekte Beispiel. Und wo braucht die Fehde vielleicht noch ein bisschen was? Wo schiebe ich das vielleicht erstmal so noch einen Pay-Per-View raus? Vielleicht, oder ein Event raus?
Obwohl die Fehde läuft, gell? Also man baut ja quasi auch schon die übernächsten PLEs auf. Und das finde ich spannend. Man muss jetzt nicht unbedingt sofort bringen. Man muss nicht dieses Tempo dann gehen, sondern es ist ja eh diese ruhigere, langsamere Erzählweise. Gegenbeispiel, die Pay-Per-Views für AW, die sind ja auch, da sind ja, versuchen ja auch alle Stars auf die Karte zu kriegen, auch da in teilweise unwichtigen Matches. Und jetzt gerade, wenn man sich den WrestleDream Pay-Per-View anschaut, da waren schon einige Matches dabei, die genauso in der Wochenshow hätten stattfinden können. Selbst bei Rampage beispielsweise, also Beast Mortus gegen Hologram in einem Two Out of Three Falls Match bei einem Pay-Per-View. Ich weiß nicht, ob man das braucht.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Und obendrein darf man auch nicht vergessen, es ist eine andere Zeit. Es ist ein anderes Produkt insgesamt. Auch die Medienrezeption der Zuschauer ist ganz, ganz anders. Du musst auch schauen, dass du deine Zielgruppe triffst. Und ich glaube, die Zielgruppe von heute ist bedeutend anders als die Zielgruppe von damals. Und wir haben heute natürlich eine Zunahme an weiteren Medien, gerade innerhalb der Zielgruppe von WWE. Und ich halte es auch, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube auch, dass man bei AEW, um diesen Vergleich zu ziehen, deswegen nie die ganz, ganz große Zielgruppe erreicht, weil du die so überflutest mit Wrestling. Die breite Masse möchte nicht 6 Stunden Wrestling schauen. Es gibt einen Kern, natürlich, der gerne 6 Stunden Wrestling am Stück schaut, inklusive Zero Hour, inklusive Kickoff-Show. Aber es gibt sehr viele Menschen auch, die sagen, boah, 4 Stunden Pay-Per-View reinziehen. Wie schaffe ich das denn? Wie kriege ich das denn noch unter? Neben Familie, neben Job, neben Spotify, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Videospiele, Sport, alles Mögliche. Ne? Und ich glaube, dass WWE derzeit mit diesem Programm, was man fährt, sehr spezifisch auf die Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe eingeht und das sehr clever macht. Weil, abgesehen davon, die Storyline tut's gut, man kann auch seinen Kader ein bisschen schonen, weil wir wissen auch, mit weiteren Shows kommen Reiseschrapazen mit dazu. Du kannst den Leuten mehr Urlaub gönnen, wenn du es ein bisschen verteilst. Es müssen nicht alle mal vor Ort sein. Es hat viele Vorteile. Und deswegen, es ist vielleicht, ich finde dosiert gar nicht so falsch ein Ausdruck. Ja, es ist ein bisschen dosiert. Ich würde aber tatsächlich auch eher sagen, dass es kalkuliert auch auf eine gewisse Art und Weise ist.
Ja, finde ich auch. Und also wie gesagt, wir beide befürworten das so, wie es ist. Und klar, AEW hat eine andere Zielgruppe. Und deswegen versuchen sie das ja auch dann so zu präsentieren. Da sind, glaube ich, auch mehr Leute dabei, die sich einfach die Zeit nehmen wollen, das zu schauen. Für mich ist es manchmal, obwohl ich AEW von Anfang an unterstütze, manchmal zu viel. Also ich gehe mit der WWE.
Also mir gefällt das WWE-Produkt tatsächlich aktuell auch besser. Auch weil ich es besser in meinen Alltag integriert bekomme als das AEW-Produkt mit seinen Pay-Per-Views. Also ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich manchmal, wenn Markus und David das nicht so wegsaugen würden, dann würden die Reviews nicht so schnell erscheinen wie bei uns. Kann ich ganz, ganz offen sagen, weil ich kriege diese 4 Stunden, 6 Stunden kriege ich nicht so leicht ein in meinen Terminplan, sondern ich verteile mir das meistens tatsächlich quasi über die Abende bis zur nächsten Dynamite-Episode. Wenn der Pay-Per-View am Samstag ist, gucke ich am Sonntagabend, Stunde anderthalb, dann nochmal Stunde anderthalb, dann nochmal Stunde anderthalb, dann bin ich irgendwann durch, dann kann Dynamite wieder kommen.
Ja, und PLE, 5 Matches inklusive Kickoff-Show im Regelfall. AEW mit der Zero Hour, 15 Matches ist schon, also das ist das Dreifache. Und man hat, man hat einen riesen Roster, aber trotzdem.
Da sind wir vielleicht beim Nischenliebhaber hier ganz gut angekommen, lieber Shaggy. Weil auch da Übersättigung sicherlich ein großer Punkt, zugleich mit der Fear of Missing Out. Der Nischenliebhaber fragt mich per Discord, wie geht ihr mit Wrestling-Müdigkeit um? Ich habe gerade eine sehr starke Phase diesbezüglich. Keine Company schafft es, mich derzeit irgendwie abzuholen oder gar zu unterhalten, sodass ich aktuell gar kein Wrestling gucke und nur über Headlock auf dem Laufenden gehalten werde. Bei mir liegt es an der Mischung aus, für mich persönlich, öden Storylines, Wrestlern, die ich eher interessant finde, wie zum Beispiel Will Ospreay, und dass es zu viel Content gibt. Habt ihr diese Phasen auch? Und müsst ihr euch dann dazu zwingen, Sachen für Headlock zu gucken?
Ja, muss ich leider sagen. Ich hatte diese Phasen auch schon, aktuell gar nicht mal so, aber ich hatte diese Phase, wo ich dachte, oh, jetzt schon wieder. Und das war dann halt auch, wo die WWE-Pay-Per-Views auch länger gedauert haben. Jetzt muss ich schon wieder so 4 Stunden schauen. Und so richtig bin ich eh nicht in diesen Geschichten gerade drinne. Das gibt es, das gab es immer, gibt aktuell bei AEW ab und zu auch manchmal, dass ich denke, ah, oh, aber fürs Magazin muss ich es halt schauen zum Beispiel. Da zwingt man sich manchmal Dinge zu gucken. Also klar, dadurch, dass wir ja quasi auch für euch podcasten, müssen wir es ja auch verfolgen. Ich glaube, ja, dass ich einige Phasen gehabt hätte, wo ich deutlich weniger Wrestling geschaut hätte, wenn es nicht die Podcasts geben würde. Da bin ich überzeugt von. Aktuell, wie gesagt, geht's bei AEW manchmal ein bisschen mehr als wir, aber trotzdem, ich habe zum Beispiel gemerkt, aber auch, als ich jetzt mal 2 Wochen nicht gepodcastet habe, weil ich Urlaub hatte, das Einzige, was ich wirklich dann noch privat gemacht habe, waren Wrestling-News lesen, ein bisschen was schauen. Das habe ich gemacht, also mir hätte es trotzdem gefehlt. Also ich mache es nicht nur für den Podcast, im Gegenteil mittlerweile wieder, aber die Phasen gab es auf jeden Fall auch. Es gab auch Phasen, wo ich wirklich auch mal kurz draußen war, ein halbes Jahr. So, das war in den 90ern.
Ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Ja. Also, dass so die Leidenschaft für ein Hobby mal sinkt und mal steigt, ich halte das für ganz normal. Ich glaube, das ist auch ein Problem innerhalb des Wrestling-Fan-Daseins, dass man so diesen Anspruch hat, ich muss das alles verfolgen, ich muss da immer dabei sein. So, nee, musst du nicht. Pass halt, guck halt, wie es in dein Leben passt und schau eben, was dir Spaß macht. Also, wenn du gerade keinen Spaß daran hast, dann muss man sich auch nicht zwingen dazu. Bei uns als Berichterstatter ist es was anderes. Wir sehen da tatsächlich natürlich auch eine gewisse Aufgabe bei uns. Und ich bin ganz ehrlich, gerade so die Shows in der Corona-Phase zum Beispiel, das war schon harte Arbeit. Ne, also das war harte Arbeit, wo du euch auch gefragt hast, boah, aber da haben wir das ganz ehrlich auch für euch gemacht, weil wir gewusst haben, es ist für uns alle eine schwere Zeit, aber uns war es eben auch wichtig, dass wir hier gemeinsam so eine kleine Wrestling-Bubble auch dabei behalten und dieses gute Gefühl auch euch geben wollen. Aber klar war das Arbeit und klar ist Headlock auch manchmal Arbeit, auch Arbeit, wo man sagen muss, ja gut, wie kriege ich das jetzt wieder in meinen Zeitplan untergeordnet? Wie plane ich dann? Es ist viel Planerei auch hier. Ne? Wie plane ich die Aufnahmen, damit wir zum Beispiel für Dezember schon Podcasts haben, zwischen den Jahren, damit wir auch Zeit für die Familie haben? Ne? Ja, und Headlock ist immer Arbeit. Manchmal hat man auch keinen Bock, das jetzt zu schauen, sage ich ganz ehrlich, aber man macht es halt trotzdem. Und am Ende ist vor allem das Gute daran, finde ich immer, Shaggy, dass auch wenn man dann vielleicht nicht unbedingt Bock hat, jetzt Event XY vielleicht zum x-ten Mal zu schauen, aber ich finde, die Aufnahmen machen halt immer noch Spaß und das auch nach 8 Jahren. Ich rede noch immer gern mit euch und wir haben nur noch eine gute Zeit hier und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Ja, eben. Da, wenn wir keinen Spaß an der Sache hätten, würden wir es nicht machen. Wir können es ja sagen, wir werden nicht reich hier. Also, zumindest noch nicht. Also, müsst ihr euch noch ein bisschen in Zeug legen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit wir noch reich werden damit. Aber nein, mit Wrestling-Podcast wirst du in Deutschland nicht reich. Also, geht einfach nicht. Auch perspektivisch würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, das wird so bleiben erstmal. Aber klar, wir brauchen irgendwie einen finanziellen Ausgleich, dass man das auch machen kann, weil es wirklich sehr, sehr viel Zeit in Angriff nimmt. Aber ich bin ja selbstständig, also und du bist ja auch selbstständig. Wir können ja sagen, das, was wir hiermit verdienen, würden wir woanders wahrscheinlich deutlich in der kurzen Zeit mehr verdienen. Aber wir haben Spaß dabei, wir machen es gerne. Wir machen es für uns natürlich auch, weil wir Wrestling-Fans sind, weil wir uns für das Produkt interessieren, weil wir uns gerne auch darüber unterhalten. Ich weiß ja auch immer in der WhatsApp-Gruppe, wenn irgendwas Neues passiert bei uns in der Headlock-Gruppe, irgendjemand wird gleich direkt wieder eine Diskussion starten über irgendein Thema. Denke ich auch manchmal, haben die kein anderes Leben, wenn jetzt darüber reden. Aber es gehört halt einfach dazu, sich darüber auszutauschen. Wir machen das ja im Podcast vor euch, für euch auch, und dass wir uns darüber austauschen, weil wir uns dafür interessieren.
Deswegen, also Wrestling-Müdigkeit kann ich total nachvollziehen. Setzt euch da auch nicht so sehr unter Druck, ne? Niemand zwingt euch, Wrestling zu schauen. Schaut, was euch Spaß macht. Schaut, welches Produkt euch Spaß macht. Geht da entspannt dran. Geht vielleicht auch mal wieder zum Live-Wrestling, mal so als, als ein Tipp. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes, was, wie ich finde, auch nochmal so die Liebe zum Wrestling nochmal neu entfachen kann. Schaut, welche Promotions sind in eurer Nähe, ob ihr da Spaß dran habt. Geht zu WWE oder wenn AEW hier unterwegs ist. Ich finde Live-Wrestling eine ganz wichtige Komponente, um auch mal wieder so näher dran zu sein.
Ja, total. Und wenn ihr wirklich keinen Bock habt, dann Wrestling zu schauen oder auch mal nicht mehr zum Live-Wrestling zu gehen, dann macht es zumindest wieder Nischenliebhaber. Hört weiter in Headlock, unterstützt uns. Weil genau. Das solltet ihr nicht aufhören. Also das solltet ihr auf jeden Fall weitermachen, weil da werden wir sauer, wenn ihr aufhört, Headlock zu.
Ja, das nehmen wir persönlich.
Ja.
So, machen wir weiter. Der Rico hat uns hier nämlich noch eine ganze Reihe von Fragen per Mail geschrieben. Er fragt nämlich, was ist denn eigentlich mit Shinsuke Nakamura? Er wurde im Frühling zu SmackDown gedraftet und wurde kein einziges Mal gesehen im TV. Finde ich eigentlich schade, weil ich mag den ganz gern.
Ja, ich mag den auch ganz gerne, muss ich sagen. Der war ja bei den Hausshows noch aktiv, ist ja jetzt aktuell auch wieder mal bei einem Match in Japan aktiv. Also man hat wohl tatsächlich, er ist nicht verletzt, keine Ideen.
Genau.
So heißt es zumindest und deswegen wird er aktuell nicht eingesetzt, was ich super schade finde, weil ich bin auch ein großer Shinsuke-Fan schon immer gewesen, mag den sehr, auch wenn der, man merkt, nicht immer 100% so gegeben hat, wie im Vergleich zu seinen alten Matches in Japan. Der fährt schon einen ruhigeren Stil auch hier, aber der ist glücklich scheinbar in Amerika, der ist glücklich bei der WWE und den werden wir auch wieder sehen, weil der ist ein toller Wrestler und der wird auch jeden Fall wieder interessante Geschichten bekommen. Aber ich fand gerade auch jetzt seinen Heel-Turn vor einiger Zeit ganz interessant und spannend. Da hat man ihn ja wieder mal präsentiert. Danach ist es wieder nach unten gegangen. Der wird wiederkommen.
Genau, der wird wiederkommen. Du hast gerade gesagt, der wrestelt nochmal in Japan. Das ist ganz aktuell nicht, sondern das ist erst Anfang Januar bei Noah wrestelt er ja in der Neujahrsshow. Aber ja, den werden wir garantiert wieder sehen. Aber wie du gesagt hast, es gibt anscheinend derzeit keine Pläne für ihn. Und dann fragt der Rico noch, zu dem neuen Crown Jewel Title habe ich eine Frage. Wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin diesen Titel immer wieder verteidigen müssen in Zukunft? Oder ist es wie eine einmalige Trophäe, wie der King of the Ring, also Krone quasi zu sehen, welche jedes Jahr neu ausgekämpft werden muss? Ich gehe von letzterem aus, ehrlich gesagt. Wir haben keine hundertprozentige Bestätigung, was das angeht, oder?
Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann zur Titelvereinigung kommt mit dem Titel, den Braun Strowman gewonnen hat bei der beim Greatest World Rumble oder so. Da gab es ja auch. Gab es da nicht auch einen Gürtel oder gab es da eine Trophäe?
Da gab es einen Gürtel.
Da gab es auch einen Gürtel. Der ist seitdem auch nicht mehr verteidigt worden. Komisch. Nee. Ja, und vielleicht mit den Speed-Gürteln noch dann so eine Vereinigung, weil das sind Gürtel, die man ja im normalen TV nicht sieht, normalerweise. Ich glaube, ja, also der wird nur zumindest in diesem Jahr erstmal eine Rolle spielen, aber es soll ja jährlich dann bei Crown Jewel dieses Match auch geben, ob es dann wirklich so bleiben wird, ist ja auch immer, wir sind im Wrestling, wenn man sich dann was anderes überlegt, kann es ja auch sein, dass es einfach still, schweigend nicht mehr erwähnt wird, aber ich glaube, wahrscheinlich werden wir den nur einmal im Jahr sehen oder zumindest kurz vor Crown Jewel.
Genau, bleiben wir mal bei WWE und Veranstaltungen. Der United Saint hat per Discord gefragt, glaubt ihr, WWE und AEW werden sich demnächst mal trauen, in der Sphere in Las Vegas einen Pay-Per-View beziehungsweise PLE zu veranstalten? Also Shaggy, diese super moderne Halle, die quasi ein einziger großer LED-Bildschirm ist und ultra skurrile Möglichkeiten natürlich bietet, ein Match darzustellen. Die soll sehr, sehr teuer von der Hallenmiete sein. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein.
Ja, das wird die große Herausforderung sein. Aber ich glaube, man wird es aus Werbezwecken, wer schneller sein wird, ich tippe mal auf AEW, dass die schon mal versuchen werden, da was zu veranstalten. Geld wird da keine Rolle spielen. Auch so das, was möglich ist, ist ja eigentlich ganz geil. Also ich fände es spannend, irgendwann da mal wirklich eine Wrestling-Show drin zu sehen. Aber ich glaube, da muss am Ende vieles abgewogen werden innerhalb der einzelnen Companies. Finanziell, klar, spielt das eine Rolle. Aber natürlich auch die Außenwirkung wird dann auch nochmal eine andere Rolle spielen. Die PR-Möglichkeiten sind groß. Früher oder später wird es vielleicht passieren. Aber ich würde mal jetzt so vom Gefühl sagen, da wird AEW, also es wird wahrscheinlich nur eine von beiden machen, weil warum soll das jemand danach machen? Zumindest nicht innerhalb von kurzer Zeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass AEW da schon versuchen wird, da als erstes drin zu landen.
Das wird halt ein Prestige-Ding sein, ne? Natürlich ein Image-Ding, was du gut vermarkten kannst und sowas kostet halt einfach Geld. Und wie du schon richtig gesagt hast, muss man abwägen. Ich gehe aber davon aus, dass man das nutzen wird, klar. Warum denn nicht? Also
wir haben ja auch mal überlegt, ein Fantreffen irgendwann mal zu veranstalten, Olaf, den mit der Hörerin.
In der Sphere in Las Vegas, genau.
Wäre doch eine Möglichkeit.
Ja, also auch da, ne? Werdet Supporter, ja, dann also. Veranstaltung in der Sphere in Las Vegas. Sie sind alle eingeladen.
Wir brauchen nur 800.000 Supporter, dann werden wir da sein. Und euch.
Genau. Der United Saints fragt noch, glaubt ihr, es wird bald mal kommen, dass WrestleMania oder beim SummerSlam der eine Tag in der einen Stadt und der andere Tag in der anderen Stadt stattfinden wird?
Glaube ich nicht. Also allein aus Kostengründen wird das so nicht passieren. Man hat ja ähnliche Sachen schon mal versucht. WrestleMania in drei Städten parallel zum Beispiel. Das hat nicht funktioniert. War es WrestleMania 2 oder 3? 3.
2.
2. Hat nicht funktioniert und also nicht wirklich funktioniert. Aber die Kosten, die man da heutzutage haben würde, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber auch das vielleicht ein Prestige-Ding, dass man es vielleicht irgendwann doch mal macht. Aber man hat ja mit WrestleMania und dem SummerSlam nicht nur dieses eine große Ereignis mit diesen zwei Tagen, sondern man hat ja drumherum auch noch ganz, ganz viele Veranstaltungen. Das sind ja auch noch Kosten. Ich glaube, das würde eher kontraproduktiv sein. Auch die Stadt will ja auch unbedingt WrestleMania haben. Die fände ja blöd. Ja. Okay, wir sind jetzt in New York und gleichzeitig in L.A. Macht keinen Sinn. Also deswegen wird man es wahrscheinlich nicht machen. Aber vielleicht auch das etwas, was perspektivisch irgendwann mal überlegt werden würde. Dann aber auch eher AEW, weil die WWE wird, warum sollte ich es machen?
Ich glaube nicht, dass man das machen wird. Ich halte das auch gerade aus der WWE-Strategie heraus, dass man die Shows jetzt wirklich als große Wochenende, als große Tourismusattraktionen verkauft. Glaube ich nicht, dass man das so verkaufen kann. Weil man dann sagt, ach ja, übrigens, hier, das eine haben wir für euch, ganz exklusiv. Ach ja, aber parallel dazu läuft noch eine andere Show nächste Woche. Das heißt, du würdest ja quasi die Wrestling-Blase, die du hast, aufteilen auf zwei Orte. Ist schwieriger zu verkaufen, dadurch kannst du dann wahrscheinlich weniger hohe Preise nehmen. Das geht ja wirklich da um Millionen. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Mal ganz von dem logistischen Aspekt abgesehen und dann hin und her gereise und sowas. Ich glaube, das ist echt eine schwierige Kiste, auch für die Berichterstattung selber, auch für die Presse zum Beispiel. Ne? Dann, klar, es ist schön, wenn du dann noch vor der Tür so eine Geschichte hast, aber du willst ja im Idealfall, dass der Wrestling Observer zum Beispiel von beiden Shows berichtet oder von mir aus die Washington Post oder wer auch immer, ne? Die sollen von beiden Shows berichten, aber wenn das eine jetzt da ist und das andere ist da, ist es auch schwierig, da quasi alles unter einen Hut zu kriegen.
Genau, also ich glaube nicht. Wenn die dann quasi im Konferenzraum sitzen und jemand sagt, lass uns das doch in zwei Städten machen, dann sagt einer, ah nee, da kann der Wrestling Observer ja nicht von beiden Städten berichten.
Du weißt, was ich meine.
Ja, ne? Ich weiß, was du meinst. Sorry, dass ich das ins Lächerliche gezogen habe. Aber du hast vollkommen recht. Also alles, was wir gesagt haben, wir glauben, es macht einfach irgendwie gar keinen Sinn. Also da hat niemand was von im Grunde, außer vielleicht die Fans, die in der Stadt schon wohnen, in der es parallel wäre.
Deswegen, wir haben so ein paar, was haltet ihr von? Der Jonah Gröhl fragt, Tiffany Stratton und Rhea Ripley, mir haben die beiden zusammen wirklich fantastisch gefallen. Ich sehe da sehr viel Potenzial. Findet ihr auch, dass WWE mit den beiden mal was versuchen sollte? Und wenn ja, was denn?
Ja, also mit den beiden wird die WWE zukünftig auch was versuchen irgendwann. Im Moment sind sie ja noch in zwei verschiedenen Rostern, aber beide werden in Zukunft noch eine gewichtige Rolle in der Damendivision spielen. Und früher oder später werden die auch mal aufeinandertreffen. Und das ist auch etwas, wenn man Tiffany Stratton weiterhin so gut aufbaut, was ein Main-Event-Match bei einer WrestleMania oder zumindest ein WrestleMania-Match münden könnte. Also das klingt nach einem großen Match für die Zukunft.
Ja, ich glaube, das Ding ist hier, er hätte ja ganz gerne als Tag-Team zusammen. Sehe ich nicht, weil ich die beiden eher als Einzelstars sehe. Vielleicht mal so eine Stippvisite, wenn gerade der World Title, der Haupttitel quasi woanders verplant sind. Als Tag Team sehe ich die nicht. Die sind natürlich sehr, sehr kontrovers. Konträr in ihren Ausrichtungen, in ihrem Look. Dadurch könnte es natürlich witzig werden. Aber will man das mit einer Rhea Ripley vor allem? Ne? Also zu Tiffy passt das, würde das noch ganz gut passen, so nach dem Motto, haha, ich mach dich jetzt ein bisschen anders, so, ich mach dich ein bisschen bunt und ein bisschen mehr Tiffy-mäßig und Rhea sagt dann, nee, will ich nicht, geh weg. Könnte man so eine Odd-Couple-Geschichte draus machen? Wird man das machen? Weiß ich nicht. Wäre vielleicht ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob man in die Richtung will, ansonsten sehe ich die beiden auch als absolute Frontrunner für die Damendivision auf jeden Fall. Die werden uns noch sehr lange begleiten. Tiffy wird auch eine sein, die in den nächsten Jahren noch sehr weit oben mitmischen wird. Und dann kommt noch die Frage, was haltet ihr von Wesley? Irgendwie kann ich mit dem nicht so viel anfangen, kann mir aber selber gar nicht genau erklären, warum. Habt ihr das Potenzial für den Hauptkader und was müsste man an seinem Gimmick ändern?
Oh, ich weiß nicht, ob man am Gimmick was ändern muss. Also, du weißt ja nicht, wie man jetzt sein Gimmick auch ein junger Wilder, weiß ich nicht, aber das ist ja immer irgendwie noch und jetzt hier. Also, ich glaube, der muss halt ein bisschen an seiner Fähigkeit am Mikrofon ein bisschen arbeiten und vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr an seinem Auftreten. Der hat jetzt auch nicht, der strotzt nicht vor Charisma, sagen wir es mal so. Aber auch das Der ist ja auch noch jung, etwas, was sicherlich noch kommen kann. Der ist jetzt nicht die natürliche Charisma-Bombe, aber es gibt etliche Wrestler, die sich dann noch erst entwickelt haben und dann auch erst ihr Charisma entfalten konnten. Natürlich, ja, das Charisma hat er nicht, aber da kann sicherlich noch was kommen. Der ist im Ring ein guter. Der hat auch in den letzten Zeit am Mike gezeigt, dass er besser kann, wenn er den richtigen Kontrahenten am Mike hat mit Zachary Wentz am Mikrofon. Das war ganz cool. Also da fand ich gerade, da hat auch Zachary Wentz, glaube ich, da noch mal mehr überzeugt, meiner Meinung nach. Aber auch Wesley hat das ganz gut gemacht. Also da muss er noch wachsen. Und das ist schon ein talentierter Wrestler, der im Ring auch wirklich sehr, sehr gut ist. Also so, aber im Moment, wenn man ihn jetzt im Hauptroster hätte, würde er wahrscheinlich so eine Bedeutung eines Ricochets haben. So mehr wäre es wahrscheinlich noch nicht.
Ja, sehe ich ähnlich. Also bei NXT kann man jetzt tatsächlich auch zuletzt noch mal sehen. Da gab es ja auch diese Diskussion mit Javon Evans zum Beispiel, wo er fast schon so ein bisschen zynisch gewesen ist. Ich finde, das steht ihm ganz gut.
Ja.
Aber natürlich im Main-Roster, ich weiß nicht, ob das reicht, ehrlich gesagt. Also, wie du schon richtig gesagt hast, ja, talentierter Wrestler. Ich sehe den tatsächlich da eher als in irgendeinem Tag-Team, kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen. Was ihm neben dem Charisma fehlt, ist natürlich auch ein bisschen Körpergröße. Also, so böse das jetzt klingt, sage ich als kleiner Mensch. Da fehlt halt auch ein bisschen was. Kannst du ihn als Underdog positionieren? Ja, aber zum Beispiel einen Javon Evans, der einen ähnlichen Stil fahren kann, vielleicht nicht ganz so hart, aber daran kann es doch werden. Javon Evans ist verdammt groß. Das haben wir jetzt auch zuletzt gesehen. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man aus dem noch mehr wahrscheinlich rausholen könnte als in Wesley. Und Javon Evans zum Beispiel ist auch charismatischer. Der bringt irgendwie ein bisschen mehr natürliches Charisma mit als in Wesley. Und ich glaube, dass ein Wesley es schwer haben wird, wenn da jetzt nicht noch ein ganz extremer Charaktertwist mit da reinkommt, den wir noch nicht sehen.
Ja, so. Warten wir es einfach auch hier ab.
Genau. Der Studio Record Kosovo fragt per YouTube, sollte WWE Silla Fatu verpflichten und sollte man ihn dann direkt in die Bloodline-Story stecken, eventuell an die Seite von The Rock?
Das ist auf jeden Fall auch ein talentierter samoanischstämmiger Wrestler, der dann, wenn er verpflichtet werden würde, logischerweise in die Bloodline-Geschichte auch gehört. So, also ich glaube schon. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass die WWE den auch schon beobachtet, weil der auch auf jeden Fall auch dahin passen würde einfach. Also ja und ja und ja, aber ob man ihn soll, weiß ich nicht. Ob man ihn wird, ja, weiß ich auch nicht. Aber die Chancen sind natürlich da und groß. Also
ja,
wenn man schon so eine Story hat und so jemand dann noch quasi in Independence unterwegs ist, dann ist es logisch, dass man den eigentlich dann unter Vertrag holt und ihn da einsetzt. Meiner Meinung
nach. Ganz genau. Und der bringt auch eine gehörige Portion Charisma mit, finde ich. Also der mimt halt eben diese Figur, die er da hat, die mimt da schon ganz gut. Ist natürlich so vom Typen her aktuell so wie so eine Mischung aus Jacob Fatu und Solo Sikoa. Erinnert er mich so ein bisschen dran. Ist ein bisschen jünger natürlich, der ist 25 erst gerade. Aber natürlich ist das jemand, den kannst du dazu holen. Aber ich bin ehrlich, ich habe noch nicht so viele Matches von dem gesehen. Der ist noch relativ grün. Und da frage ich mich, ob der nicht vielleicht erstmal den Umweg über NXT gehen sollte. Ich meine, der hat seine ersten Matches. Ich glaube, dieser Name geistert seit letztem Jahr hier rum. Oder so ein bisschen kurz davor, als er angefangen hat zu trainieren. Das ist ja der Sohn von Umaga. Und ich glaube, dass man den nicht so schnell da reinwerfen wird, weil diese Storyline ist zu groß, als dass du da jemand reinwirfst, der vielleicht noch zu grün ist und der vielleicht dem Druck nicht gewachsen ist. Weißt du, was ich meine?
Naja, klar. Also das ist auf jeden Fall, der zeigt schon sehr viel Talent. Also das kann man schon sagen. Der ist wirklich noch nicht lang aktiv. Ich glaube, 3 Jahre maximal, 2, 3 Jahre.
Ja, ich habe gerade geschaut, 23 hat er sein Debüt
gefeiert. Krass, 23, ja. Und 25 ist er, glaube ich, jetzt ist er wirklich.
Nee, im Jahr 23, letztes Jahr hat er sein Debütmatch gefeiert, so.
Ja, aber 25 Jahre ist er wirklich.
Ja.
Also das ist er aktuell, also noch wirklich sehr, sehr jung. Und der wird früher oder später seinen Weg zur WWE finden. Der zeigt jetzt auch schon sein Charisma und der ist definitiv jemand für die Zukunft. Und ich glaube schon, dass die WWE da den Finger draufhalten wird und den schon relativ zeitnah versuchen wird, ins Roster zu holen. Aber wie du es gesagt hast, vielleicht tut dem erstmal nochmal so eine Lehrjahr vielleicht ganz gut.
Wir haben es auch schon bei Hikuleo zum Beispiel jetzt mitbekommen, der ja wahrscheinlich auch erstmal bei NXT starten wird. Mal abwarten. Dann kam hier noch die Frage, sollte The Rock nochmal aktiv in das SmackDown oder Raw-Roster zurückkehren und da auch Tag-Team-Matches bestreiten im hohen Alter. So wie das auch ein Undertaker zum Beispiel mal gemacht hat. Shaggy, kannst du dir das vorstellen, dass wir einen The Rock regelmäßiger bei den Weeklies auch aktiv sehen könnten?
Nein.
Sehe ich auch nicht. Ich glaube, The Rock verdient halt mit anderen Dingen viel, viel mehr Geld als mit Wrestling. Ich glaube, dass seine Verbindung, das habe ich auch schon zuletzt gesagt, mit TKO, das Wrestling wieder stärker in sein Leben zurückgebracht hat und dem auch eine bessere Priorität gegeben haben. Aber in The Rock wirst du nur sehr, sehr, da fällt wieder das Wort, dosiert sehen. Nur bei großen Shows, nur bei großen PLEs. Vielleicht bei besonderen, vielleicht beim Netflix-Debüt von Raw, vielleicht wird er da mal auftauchen. Aber Matches sind halt eben bei The Rock auch wirklich risikobehaftet, weil im Zweifelsfall verletzt er sich da und dadurch gibt's dann Probleme mit seinen ganzen Filmen.
Ja.
Das heißt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich bei dir. Und wenn, dann ist, dann wird er auch nur in Matches antreten, die wirklich vorab durchchoreografiert werden und wo wirklich dann auf Nummer sicher gegangen wird.
Ja, und das wird nicht bei einer Wochen, das kann schon mal sein, dass er wirklich mal vereinzelt mal bei einer Wochenshow vielleicht sogar ein Match haben wird, wie du es gerade gesagt hast, aber dann wird es eine besondere Show sein. Der wird nicht einfach so eingesetzt. Im Ring zumindest.
Als, auch nicht als Regular, genau. Der Rico hat noch gefragt, warum sieht die Kette des Tribal Chiefs, also der Ulafala, von Woche zu Woche ramponierter aus, mit abgeplatzter Farbe? Warum hält die Requisitenabteilung von WWE die Kette nicht besser in Schuss, wenn diese Kette in der Bloodline-Story doch so einen hohen Stellenwert genießt, Shaggy?
Naja, die wird ja auch eingesetzt, die wird ja auch benutzt und ist ja auch schon ein paar Mal hin und her geflogen. Deswegen vielleicht, aber und will man deswegen vielleicht auch zeigen, dass die Kette ja auch benutzt wird in der Geschichte, oder ich weiß es nicht, warum. Also mir ist es gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ein bisschen fällt das halt schon auf, weil da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die aus Holz ist oder sonst irgendwas, aber die sieht halt schon so aus, als wenn da ein bisschen was Farbe abgeplatzt wäre. Da bin ich dabei. Aber ich finde das eben auch da ganz interessant, weil, wie du schon gesagt hast, diese Kette ist ja umkämpft, weil sie die Position des Tribal Chiefs ja quasi legitimiert. Und diese Position des Tribal Chiefs ist ja gerade nicht unangefochten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und diese Spuren, ich interpretiere da jetzt ganz furchtbar viel rein, diese Spuren auf der Ulafala könnten natürlich auch dann diesen Streit gerade reflektieren und könnten eben das widerspiegeln, was da drum gekämpft wird. Vielleicht will man das nicht, vielleicht sagt man auch, es ist uns egal, das fällt eh nur dem Rico auf. Und es ist dann eben so, was das angeht. Ich glaube, vielleicht hat man auch andere Prioritäten.
Ja, oder man kauft sich einfach bei eBay eine neue Ulafala. Die gibt's da aktuell für um die 60 Euro. Kann man sich, wenn ihr Bock habt, kauft euch eine.
Genau. Dann der United Saints fragt noch hier was in Richtung Cody und CM Punk. Also glaubt ihr, Cody, CM Punk und Co. fallen mal auf die Fresse mit ihrer Vertragsverlängerung? Also sprich, dass sie bei WWE zu wenig Geld bekommen, aber sie können ja quasi dann nicht mehr zurück zu AEW. Oder ist es das alles doch nur Business? Also würden CM Punk und Cody auch wieder zu AEW zurückgehen? Und wie würden sie da präsentiert werden, als Heel oder als Face?
Also, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, normalerweise heißt es ja, sag niemals nie. Wer weiß, in 10 Jahren, wer weiß, wie alt CM Punk dann ist, könnte er trotzdem vielleicht noch mal.
Wer weiß, wie alt der da ist? Das ist gemein. Der ist 10 Jahre älter dann. Und das ja. der ist dann 55, der ist so alt
okay, wie ich. Okay, das wollte ich hören. Du bist auch 55 jetzt gerade, oder meinst du dann?
Nee, in 10 Jahren bin ich 55.
Okay. Jedenfalls, sag niemals nie im Wrestling-Business. Also auch selbst in CM Punk könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann zu AEW zurückkehrt. Wobei das natürlich das schwierigere Geschichte wäre. In Cody, wenn der seinen Vertrag auslaufen würde und er keinen Bock hat zu verlängern, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Der hat ja, was für ein Standing der hat und auch was für eine Zukunft er bei der WWE hätte. Selbst wenn, AEW würde den sofort zurücknehmen. Und der würde vom Publikum auch sofort total gut begrüßt werden. Und man kann ihn einsetzen, wie man möchte. Beide funktionieren als Heels und als Faces. Bei Cody, ich habe immer gedacht, das ist so der klassische Heel. Aber so wie er auch in den letzten Jahren aufgetreten ist, der ist auch kann das Face einer Company sein, wie er es ja auch für die WWE ist. Also das wird keinen Unterschied machen, ob er jetzt für ihn vom Standing, weil der wird bei der WWE bleiben wollen, ganz klar. Aber wenn es mal nicht mehr funktioniert, dann wird der, ohne mit der Wimper zu zucken, bei AEW anheuern und die werden den auch sofort nehmen. Und ich glaube, selbst in CM Punk, so wie der auch aufgetreten ist in den letzten Monaten, selbst mit den ganzen Streitigkeiten, die er hatte, im Wrestling-Business, der würde auch wieder zurückkommen.
Gehe ich auch ganz, ganz fest davon aus, dass man den holen würde. Shaggy, nicht so viel rumhampeln, du bist on camera.
Ich drehe mich nur zur Seite.
Nee, weil du rutschst dann aus dem Bildausschnitt raus hinterher.
Ach so.
So, das lasse ich jetzt drin als Regieanweisung. Sonst, wenn ihr das Video euch anschaut und Shaggy ist nur mit einem halben Gesicht zu sehen, dann liegt es daran, weil er die ganze Zeit rumhampelt und nicht in der Mitte des Bildes hängen bleibt. So, zurück zum Thema. Cody und CM Punk. AEW wird die 100% nehmen. Das ist Money. Also, und deswegen, das kannst du dir halt im Wrestling-Business nur ganz schwer leisten. Hör auf, Quatsch zu machen, Shaggy. Solche Namen gehen zu lassen. Bei CM Punk könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass er sagt, nö, ich habe jetzt bei WWE genug Geld verdient und mir reicht das. Ich habe meinen letzten Run noch bekommen, ich habe noch mal eine große Fehde gehabt, ich habe meinen WrestleMania-Moment hoffentlich dann noch bekommen und dann reicht's mir halt irgendwann. Cody auf der anderen Seite, ich glaube gar nicht mal, dass der so schlimm, also dass der wird kein schlechtes Standing da haben. Ich glaube, der hat sich da einvernehmlich getrennt und sind wir mal ehrlich, die Young Bucks, die wissen, wie man Business macht. Tony Khan weiß, wie man Business macht und die werden dem da nicht böse sein. Das hat dann nicht mehr funktioniert und dann sind sie halt auseinandergegangen, getrennte Wege gegangen.
Ja, ganz klar.
Deswegen, die wird man nehmen und vom Publikum, die werden die garantiert erstmal abfeiern, je nachdem, wie man es positioniert. Zugleich kann man sich halt überlegen, welche Storyline man da mit denen anfängt. Gerade CM Punk, glaube ich, den kannst du gut als Heel aufbauen zu Beginn. Aber dann muss man mal sehen. Aber ich glaube, die würden ohne mit der Wimper zu zucken, wie du schon gesagt hast, zu AEW gehen, wenn da ein entsprechendes Angebot kommt. Aber ich glaube auch, dass WWE die nicht gehen lassen wird. Also, sofern nicht wieder irgendwas passiert. Dann fragt er hier noch, glaubt ihr, WWE macht es mit Absicht, dass sie Ex-AEW-Stars pusht und denen auch noch Titel gibt, Shaggy?
Mit Absicht?
So. Ja, um AEW zu ärgern.
Nee.
So. Ich glaube auch. Also, ich glaube auch, dass macht man, weil man denkt, dass in dem Potenzial steckt, man denkt, das ist gut fürs Produkt und man sieht was in denen, aber man sagt nicht, nee, wir ärgern das AEW und deswegen geben wir Ethan Page die NXT Championship. Haha, weil bei AEW hat er nie Championships gewonnen.
Nee. Ja.
Glaube ich nicht, das ist denen egal. Ich glaube, dass Shawn Michaels vielleicht mal 2 Episoden Dynamite geschaut hat in seinem Leben, also sonst lebt er in seinem WWE-Kosmos.
Ja, genau, Shawn Michaels sowieso nicht, ja.
Ja, deswegen. Wenn wir schon beim, ich guck mal gerade, ob wir, haben wir noch WWE-Themen? Bla, bla, bla. Nee. Aber da passt das vielleicht hier gerade ganz gut. Wir haben noch eine WWE-Frage über was Älteres, die spare ich mir für später auf. Der Chris fragt nämlich, wer bei WWE wäre eurer Meinung nach aktuell bei AEW besser aufgehoben?
Das ist ja eine schwierige Frage. Das hat man sich ja früher immer überlegt und hat dann gesagt, ja, der Miro oder der Aleister Black, die wären sicherlich viel besser bei AEW aufgehoben. Aber hat sich ja bewiesen, dass das nicht unbedingt immer so ist bei den einzelnen Leuten. Wenn ich mir mal das Roster so anschaue, auch hat man gesagt, Kevin Owens bestimmt oder Sami Zayn, die sind viel besser da aufgehoben. Aber ich glaube, das kommt immer auf die Geschichte an. Also das kann man so gar nicht sagen. Mir fällt ad hoc jetzt kein Wrestler ein, wo ich sage, ich meine, man hat zum Beispiel einen Pete Dunne, der würde auch sehr, sehr gut zum Beispiel gerade an den aktuellen PCC vielleicht passen, wie Peck. Also den könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Aber auch der ist, glaube ich, zufrieden mit seiner Position bei WWE.
Bei AW, ja. Also von daher, ich sehe da gerade niemanden, der jetzt so diesen, wo du sagst, oh, der wird so katastrophal schlecht eingesetzt. Klar, hast du Leute, die so ein bisschen in der zweiten Geige, in der zweiten Reihe da rangieren. Aber zugleich denke ich mir auch, ja, der Kader bei AW ist auch ziemlich voll. Wir haben jetzt zuletzt einen Ricochet gesehen, der ist jetzt immer noch in seiner Fehde mit dem Konosuke Takeshita, da ist er auch ganz gut aufgehoben. Aber braucht AEW jetzt noch weitere Namen von WWE, gerade aus der Midcard? Ich weiß nicht. Ja, also mir fällt gerade ehrlich niemand ein. Also schreibt uns da gerne mal. Vielleicht sind wir da einfach gerade, ob der Spontanität dieses Fragen-Podcast-Konzept ein bisschen überfragt. Aber schreibt uns da gerne mal, wen ihr da seht. Ansonsten haben wir hier noch die Sache mit Randy Orton und John Cena. Wir haben früher gesagt, dass wir John Cena gegen Randy Orton als letztes Match nicht nochmal sehen wollen würden, weil es wäre zu langweilig. Jetzt sehen wir das offensichtlich anders. Wieso habt ihr eure Meinung geändert? Liegt wahrscheinlich daran, dass John Cena bald seine Karriere beendet. Ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Punkt an der ganzen Geschichte ist, dass man sagt, ja gut, das Match, das muss eigentlich stattfinden. Will ich das unbedingt sehen? Bin ich ehrlich, will ich eigentlich weiterhin nicht so unbedingt sehen, weil es ist nicht das geilste Match werden wird. Aber ich finde, für so eine Retirement-Tour, wie man es jetzt hier für John Cena angekündigt hat, musst du das Match bringen. Einfach auch auf einer großen Bühne, um sowohl diese Fehde zu würdigen, als auch die Accomplishments der beiden zu würdigen. Passt für mich.
Ja, du hast im Grunde alles gesagt. Und auch der Randy Orton von heute ist ja auch ein ganz anderer Randy Orton als damals. John Cena ist noch der gleiche, aber ja. Randy Orton ist auf jeden Fall ein ganz anderer. Auch vom Typ, auch von der Art und Weise, wie er wrestelt und auch wie er rüberkommt vor allem. Also ich glaube, beide hätten dieses Match einfach nochmal verdient. Und ich glaube auch, ich würde es mir anschauen.
Ja. Der Wolfgang fragt dann noch, an die alten Hasen, meine erste WrestleMania war eine DVD von WrestleMania 26 mit Shawn Michaels gegen den Undertaker. Wie war das damals vor dem Match? Wie absehbar war, dass HBK seine Karriere beendet? Oder war das für alle Beteiligten eine Überraschung. Zweifelsohne hätte er sich Saudi-Arabien sparen sollen. Wer kann schon sagen, mit wem, mit dem besten Match aller Zeiten in Rente zu gehen? Shaggy, das war schon sehr bekannt damals, dass Shawn Michaels seine Karriere beenden wird. So viel kann man sagen.
Ja, aber natürlich waren wir trotzdem total in diesem Match und haben trotzdem mitgefiebert. Und während des Matches, glaube ich, hat keiner dran gedacht, ah, am Ende, Shawn Michaels wird eh verlieren. Da war man, das war nicht so, aber im Vorfeld hat man schon damit gerechnet. Gerade auch, weil es da auch schon diese Streak-Geschichte auch, die ganz groß war. Und auch wir kannten die Verletzungssorgen eines Shawn Michaels und die Probleme. Es war relativ offensichtlich. Aber man hat es während des Matches total verdrängt und vergessen.
Ja. So, jetzt machen wir mal den kleinen Bogen nochmal rüber zu AEW. Da haben wir auch noch einen größeren Bock. Thomas, der Zweite hat hier gefragt. Wir haben ja letzte Woche über die Allstars bei WWE gesprochen und haben da gesagt, ja, geht eigentlich im Vergleich zu früher. Er hat dann aber den Verweis auf AEW gebracht. Wie seht ihr da die Allstars? Adam Copeland, Bryan Danielson, Chris Jericho, Christian Cage, Billy Gunn, Dustin Rhodes, Jay Lethal, Jeff Jarrett, Samoa Joe. Wie seht ihr da die Position der Allstars?
Also die werden ja größtenteils sehr, sehr gut eingesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Danielson wird jetzt nicht mehr eingesetzt, aber Samoa Joe ja auch aktuell nicht in den Shows. Aber gerade Dustin immer so als Mentor auch, gar nie weit oben, aber das war spannend. Jay Lethal und vor allem Jeff Jarrett. Jeff Jarrett ist so interessant wie vielleicht fast noch nie gewesen jetzt in dieser Fehde mit Adam Page und so und kurz davor in der Geschichte mit Danielson. Also finde ich sehr, sehr gut, wie man es macht. Adam Copeland bin ich ein bisschen kritischer, nicht unbedingt so mein Fall, aber so im Großen und Ganzen.
Christian Cage, hallo?
Ja, auch der, ich bin ein großer Fan. Also der, glaube ich, auch in der besten Geschichte, nahezu seit Captain Charisma, vielleicht das Beste, vielleicht zweitbeste in seiner Karriere, diese Geschichte. Also das funktioniert, mal abgesehen von dieser aktuellen Kip Sabian-Sache, die ja aktuell nicht so kickt. Aber ja, trotzdem, also toll, gefällt mir gut. Sting als Beispiel auch nochmal. Wie großartig wurde der denn eingesetzt? Also da macht man, wenn man AEW da wirklich mal ein Kompliment für irgendeine Sache geben muss, dann auf jeden Fall für die Art und Weise, wie sie die Allstars einsetzt.
Ich finde, der einzige Kritikpunkt, den man hier, glaube ich, aktuell nennen muss, ist halt ein Chris Jericho. Ich glaube, dass ein Chris Jericho es ganz gut tun wird, wenn er mal eine kleine Pause einlegen wird, weil er halt eben nonstop dabei ist und man merkt schon so, dass einige Leute da schon so ein bisschen satt sind, auch wenn er immer wieder ein neues Gimmick an den Tag legt und das immer wieder unterhaltsam ist und auch einfach das Beste versucht herauszuholen, ist es aber schon so, ich glaube, dass das manchmal auch eine kleine Pause da mal ganz gut tun würde.
Ja gut, aber erst im Alter, wo eine Pause dann auch mehr bedeuten kann. Also wenn er jetzt, warum 2 Jahre Pause, ist er nochmal 2 Jahre älter.
Nee, ich will ja nicht 2 Jahre. Mach mal ein paar Monate, ein halbes Jahr Pause.
Ja, oder da so. Stimme ich absolut überein.
Ich will also ja nicht gleich hier. 2 Jahre, klar. Das wäre schwierig.
Also es hat jeweils jetzt bei seinen Gimmickwechseln immer länger gedauert, sich dann damit anzufreunden und das dann auch amüsant zu finden. Aber der Learning Tree ist auch durch, meiner Meinung nach. Das war auch unterhaltsam, eine Zeit, kam spät, aber hielt dann ein bisschen an. Aber jetzt bin ich dem auch davon auch gesättigt.
Ja, neuer Ring of Honor Champion. Wup, wup. Jay Lethal würde ich übrigens ja nicht in die Reihe packen, der arme Kerl ist 39. der ist halt gefühlt schon ewig dabei, aber ja. Der ist erst 39, ich habe gerade nochmal geschaut, weil ich weiß nur, dass der damals, als ich den bei Ring of Honor gesehen habe, war der halt irgendwie so
12,
10. Ja, also. Wirklich, der war super, super ultra jung, als er da bei dieser, wie hieß der, diese Special K, diese Raver-Gruppierung, da war ja. Er doch einer von denen. Ja. Dann hier geht's noch darum, um die Big Guys, wie die eingesetzt werden. Kann AEW keine Big Guys booken? Also er führt dann hier auf Big Bill, Brian Cage, ganz viele andere Namen mit B, Killswitch, Lance Archer und so weiter und so fort. Außer Lyla Rose war keiner von denen an der Spitze als Singles Wrestler und die Pushes waren oft recht kurz. Woran liegt's, Shaggy?
Naja, weiß ich nicht genau. Man hat ja auch schon so Sachen probiert mit diesem Meet Madness, wie hieß es? Meet Madness Match.
Dieses, ja.
Ja. Oder was ist ja gar nicht stattgefunden.
Genau.
Aber man hat ja schon, aber sollte halt, weil da viele auch dann verletzt waren. Also, man hat ja auch sehr viele Leichtgewichte, die früher Cruiserweights gewesen wären, gerade auch in den Top-Geschichten. Wrestling hat sich halt verändert. Die Big Men sind jetzt nicht mehr der Prototyp des Wrestlers. Früher ja, so sahen früher mehrere aus, heute sind es halt dann eher die Ausnahmen. Und ich finde schon, dass man mit denen auch gute Matches abliefern kann. Und man versucht sie jetzt auch gerade wieder mit Brian Cage und auch Lance Archer in einem Tag-Team. Aber man tut sich da tatsächlich schwerer, die Geschichten dazu erzählen. Wenn man jetzt mal rüberblickt zur WWE, wie da ein Bronson Reed gerade aktuell eingesetzt wird, auch jetzt in der Fehde mit Braun Strowman vorher noch, das war ja schon, da hat man sich auf dieses Match gefreut. Und wann freut man sich schon mal auf ein Braun Strowman Match? Also da hat man sich wirklich sehr drauf gefreut und drüber gefreut und so. Und das hatte man gut eingesetzt. Ab und an hat das AEW dann auch mal durchblitzt blinken lassen, aber man tut sich, glaube ich, schwerer damit. Ich glaube nicht, dass man es nicht kann, aber es liegt, glaube ich, insgesamt am Booking. Gar nicht mal in der Größe der Leute.
Ich sehe halt hier so ein paar Namen dabei, wo es einfach auch Pech gewesen ist. Ne? Beim Wardlow zum Beispiel, dem kam diese ganze MJF-Geschichte irgendwie dazwischen, wo der quasi einen großen Push bekommen hätte, wo der auch wirklich auf dem Sprung nach oben gewesen ist. Danach hat man, wie ich finde, mit Wardlow nie wieder so, man hat es nie wieder richtig probiert, ernsthaft probiert. Powerhouse Hobbs ist für mich der andere Name, in dem ich sehr viel sehe, gerade auch wenn man so schaut, wie der sich körperlich entwickelt hat, der auch so eine natürliche Bad-Guy-Ausstrahlung hat. Auch da kam jetzt zuletzt eine Verletzung dazwischen. Ich glaube, das sind so die beiden Namen, da kann man es probieren. Big Bill finde ich aktuell in der Position gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, aber ist natürlich jetzt kein, ja, ne, und zugleich so einen anderen Namen, nicht böse gemeint, Brian Cage, ja, sorry, da fehlt halt auch einfach was. Jetzt versucht man es im Tag-Team, ist er gut aufgehoben, aber der Single-Star funktioniert halt nicht für mich. Ich bin ja kein Brian Cage-Fan. Keith Lee, gesundheitliche Probleme. Killswitch, ich glaube, da hat man immer die anderen Leute vorweggenommen. Ne? Lance Archer ist schon relativ alt, Miro, Backstage-Probleme und Story-Probleme. Also, da gibt's verschiedene Problemchen. Gut, Satnam Singh hat niemand einen Main-Event-Run-Fall erwartet, ne? Aber ich glaube, die Priorität. Aber
wird gut eingesetzt. Also ich finde, der wird ja sehr dezent eingesetzt. Ja. Gut, dass du den mal erwähnst. Und das ist genau richtig, als Attraktion. So wie Omos. Der wird gar nicht mehr eingesetzt. Fällt mir gerade ein. Ich wollte es gerade sagen, aber der wurde ja mal als Attraktion der Zeit eingesetzt bei der WWE. Aber ja, das ist okay. So, der ist jetzt kein Fünf-Sterne-Wrestler, kann man so sagen. Also so kann man das machen. Aber ja, also Wardlow ist so ein mahnendes Beispiel. So.
Ja. Und dann wird hier noch gefragt, wie seht ihr zurzeit die AEW-Champions? Weil, Shaggy, die sind durch die Bank Heel und sind mal mehr, mal minder aktiv, wie der gute Thomas der Zweite hier aufführt. Mir ist das letztens auch aufgefallen, so, wir haben nur Bösewichter als Champions. Woran liegt's?
Ja, ich weiß nicht, ob das Tony Khan aufgefallen ist. Da kann man auch aber auch den Überblick verlieren. Man hat ja irgendwie 15 Champions, wenn man die Tag Team und Trios, wahrscheinlich mehr. Naja doch, wenn man jeden Einzelnen mitzählt, der einen Titel aktuell hält, plus die Ring of Honor Gürtel, also das ist schon einiges an Gürteln, die da im Umlauf sind. Jeder dritte Wrestler hat, glaube ich, gefühlt einen Gürtel. Ja, ist mir nicht aufgefallen. Finde ich interessant, dass das nur Heels sind. Das ist ungewöhnlich, auf jeden Fall, weil gerade bei einer so großen Anzahl an Gürteln. Aber spannend. Also da muss auf jeden Fall bald ein paar Face-Runs her und viele Titel werden ja aktuell, das ist ja vollkommen richtig, kaum auch ausgekämpft, obwohl man so viele Gürtel hat. Wir hatten neulich, wie hieß das, Title Tuesday?
Ja.
Mit einer Titelverteidigung?
Ja.
Bei so vielen Gürteln, die man hat?
Mhm.
Also, komisch, da stimmt irgendwas nicht. Also, warum hat man so viele Gürtel, wenn man die nicht regelmäßig verteidigt? Auch das verstehe ich nicht.
Ja. Ach, das ist schwierig. Nee, aber es gibt durchaus mal so Phasen in Wrestling Companies, wo dann auch mal alle Champion-Titel von Heels gehalten werden und dann kannst du ja quasi den Umkehrschluss fahren. Da gibt's irgendwann wieder ein Event, wo dann mehr Titel wechseln, damit die Leute positiver gestimmt sind. Aber zugleich war es ja zuletzt eben auch so, dass wir zum Beispiel mit dem BCC natürlich eine dominante Heel-Fraktion haben. Die sollten auch die Titel gewinnen und nicht die Titel verlieren. Wir haben die Elite, die ebenfalls eine dominante Heel-Fraktion ist. Auch die sollten Titel haben und nicht wieder verlieren. Du musst halt eben, gerade wenn du so viele Fraktionen hast, weil im Endeffekt sind das hier, wenn wir jetzt mal Mariah May und Mercedes Moné rausnehmen, sind das hier drei Fraktionen, die wir haben. Das ist der BCC, das ist die Elite und das ist dann noch mit Konosuke Takeshita die Family.
Ja.
Und auch da, das Jagen ist sehr oft spannender als das Titelgewinnen. Deswegen sind wir jetzt gerade wieder, gerade auch All Out und Wrestle Dream waren ja relativ heel-lastige Events, um es mal so auszudrücken. Da geht man dann eben wieder den Weg, hast eben erstmal die Bösewichte und dann können wir uns darauf freuen, dass irgendwann die Guten wieder die Belts gewinnen und dann freuen wir uns darauf, wenn sie den Titel holen.
Also wir haben 11 Titelträger, Trägerinnen aktuell mit AEW-Titeln. Das sind 11 Personen, wenn ich richtig gezählt habe.
Aber 8 Einzeltitel.
Ja, ja, genau. Aber Trios und Tag Team haben wir ja auch. Also so viele Leute haben aktuell einen Gürtel.
Genau.
Also nur die Ring of Honor Gürtel mal ganz außen vor. Da gibt's ja auch noch mal 7.
Ja, irgendwie sowas. Dann fragt der Ultimate Warrior hier, könnt ihr uns was über die Outrunners erzählen? Ich feiere das Team so ab, wo kommen die her, warum waren die vorher nicht sichtbar, etc.?
Die waren ja vorher auch sichtbar. Erinnerst du dich? Wie lange ist her? Vor ein paar Monaten habe ich dir ein Video von den Outrunners geschickt, weil ich die einfach so schon abgefeiert habe, weil ich die schon so witzig fand.
die gibt's auch gar nicht so lange, wenn man ehrlich ist, ne?
Nee, natürlich
nicht. Die Outrunners gibt's seit 2021, haben da unter anderem auch bei OVW vor allem Erfolge gefeiert. Und da waren sie auch größer. Die haben da Tag Team Titles gewonnen, 2022 und 2023. Da kommen die her. Die Wrestler selber sind beide auch schon ein bisschen länger dabei, muss man dazu sagen. Truth Magnum ist 38 Jahre alt und der ist schon seit 16 Jahren dabei. Tobo Floyd, ich liebe übrigens diesen Namen, der ist noch ein bisschen jünger. Der ist erst seit 2017 dabei. Na, aber die haben halt einfach ihren Weg über die Indies genommen und das Gimmick, ne, die Outrunners selber gibt's halt eben erst seit 3 Jahren und das Gimmick war auch am Anfang nicht ganz so überdreht, wie es jetzt ist. Das heißt, es hat sich auch so peu à peu entwickelt.
Ja.
Und um die hat sich da eben auch so dieser Hype dann einfach entwickelt, weil das Gimmick halt so schön retro ist, ne?
Ich glaube, ich habe sie bei der NBA das erste Mal gesehen. Da waren sie ja auch aktiv. Da sind sie mir aufgefallen schon. Und da waren sie noch nicht ganz so krass wie jetzt. Aber das Gimmick wurde halt immer übertreter. Und die machen halt einfach Spaß. Dieses alte Flair. So sahen die Wrestler früher alle aus in den 80ern.
Ja.
Gefühlt. Und so sehen die heute aus. Also das ist schon super gemacht. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und von denen werden wir auf jeden Fall noch einiges hören. Aber das wird sicherlich nicht auf Dauer ein Main-Event-Tag-Team sein. Das können wir auch schon mal vorwegnehmen.
Genau. Der Pierre fragt noch eine etwas prekäre Frage per fragen@headlock.de. Er schreibt, ich bin ein großer Fan von Velveteen Dream, Tessa Blanchard und Marty Scurll, die Fehde bei NXT gegen Aleister Black, der sich weigert, den Namen zu sagen, die Intergender-Fehde von Tessa Blanchard bei TNA gegen Sami Callihan oder einfach der Entrance des Willen. Das alles könnte ich mir in Zukunft bei WWE und AEW vorstellen. Leider haben sich alle drei mit skandalösen Verfehlungen auf die Blacklist befördert. Bitte ordnet einmal die Vergehen ein. Haben sie auf Lebzeiten verspielt oder wie seht ihr die Chancen im Mainstream?
Ist eine schwierige Kiste. Einordnen, was am schlimmsten war, was die gemacht haben.
Ja, also da würde ich auch so ein bisschen schwer mit, ne, weil ich will jetzt auch nicht die moralische Keule herausholen. Also wir können es ganz kurz nochmal ansprechen, wie das gewesen ist bei den dreien. Also Velveteen Dream wird in mehreren Fällen beschuldigt, minderjährigen Fans via Social Media sexuell eindeutige Fotos geschickt zu haben. Marty Scurll, da gibt's die Anschuldigung, dass er eine 16-jährige betrunkene Schülerin, Wrestling-Fan zum Oralverkehr genötigt haben soll und Tessa Blanchard gilt als Backstage-Persönlichkeit als problematisch und hat da eben auch hier und da rassistische Kommentare fallen lassen, hat sich zwar auch dafür entschuldigt, aber im Endeffekt ist es halt eben auch eine schwierige Kiste. Ja. Ich tue mich jetzt so schwer damit, was ist schlimmer oder sonst irgendwas, aber was ich halt sagen kann, wenn ich eine Wrestling-Company wäre, wie es WWE ist, ich würde keinen von denen an Bord holen. Und ich würde auch, wenn ich AEW wäre, die Leute nicht anpacken, weil das einfach einen zu negativen Backlash zur Folge hat. Wir haben es woanders gesehen, dass das nicht die beste Wahl ist. Ich würde es nicht machen. Ich finde auch, die Sachen, die sie gemacht haben, waren schlicht falsch. Ist halt eben einfach so. Und auch teils nicht entschuldbar.
Ja, definitiv. Klar, also ich würde mich da auch schwer tun, wenn ich eine Wrestling-Promotion hätte. Es gibt ja auch eine deutsche Wrestling-Promotion, die zum Beispiel Marty Scurll als erstes angeheuert hat, was auch nicht so gut ankam. Also, wenn ich eine Wrestling-Promotion wäre, ich würde auch keinen von denen mehr unter Vertrag nehmen. Tessa, wenn man die Vergehen ranken möchte, sicherlich das, was jetzt am wenigsten illegal ist oder so strafbar ist. Aber die anderen Sachen sind eigentlich unentschuldbar. Gleichzeitig, und gerade ich, jemand, der Moral sehr wichtig ist, sage aber trotzdem, eigentlich hat jeder auch nochmal eine zweite Chance irgendwie verdient. Wenn die wirklich eine Strafe abgesessen hätten, es wirklich bereuen, sich entschuldigen und weil, dann ist es nochmal was anderes. Aber in so einer Wrestling-Promotion, die im Rampenlicht steht, die auch quasi für ja auch was steht, auch für Moral im Grunde stehen sollte, nach all den Verfehlungen, die wir bei der WWE schon mitbekommen haben, die es in den letzten Jahrzehnten auch gab. Ich glaube, man sollte da keinen unter Vertrag nehmen. Ich selber würde es auch nicht tun, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, im Grunde hat jeder auch eine zweite Chance verdient. Selbst Mörder, die ihre Strafe abgesessen haben, sind ja auch wiedergekommen und sind vielleicht auch gute Bürger geworden. Also ich tue mich da sehr, sehr schwer, meine Meinung zu äußern.
Ja, ich kann es halt nur wiederholen. Ne? Also wenn ich Verantwortlicher bei WWE und AEW wäre, das wäre mir alles zu heiß, zu prekär. Ja. Da können Sponsoren abspringen. Die Frage ist halt eben auch immer, bringen diese Leute, wenn du sie reinholst, mal ganz vom moralischen Standpunkt abgesehen, bringen die das wieder rein, was sie dich kosten?
Ja.
Und dann machst du eine Kosten-Nutzen-Aufstellung. Und ich glaube, das bringen die halt alle nicht wieder rein. Und ja, also ich habe Marty Scurll damals noch an der Seite von Zack Sabre gesehen, Velveteen Dream, super charismatischer Typ, Tessa Blanchard, ich weiß auch nicht, wie wir über sie beschwärmt haben. Ne? Klar sagst du, Tessa ist vielleicht die, die hier am ehesten noch gangbar wäre. Zugleich willst du dir jemand in den Lockerroom holen, der womöglich für Unruhe sorgt und der als Bully gilt und es ist halt schwierig alles, ne? Deswegen, ich kann es verstehen. Marty Scurll haben wir auch letztens noch in Österreich gesehen, zum Beispiel.
Ja, bei passt da aber auch hin.
Ja. Und deswegen, es ist alles schwierig und ich würde es nicht machen. Ganz einfach. Und ich kann es verstehen, dass man es nicht macht. Der Grillmaster One fragt auf YouTube, kann sich Maple Leaf Wrestling durchsetzen zu einer weiteren Alternative zu den bekannten Promotions? Die erste Show hörte sich ja jedenfalls schon mal ganz gut an.
Hörte sich gut an, sah auch ganz gut aus. Also ein bisschen was haben wir ja auch sehen können.
Das heißt ein bisschen was, wir haben alles sehen können, das lief nämlich auf Thriller.
Ja, ich meine, also ein bisschen was habe ich auch gesehen, okay. So will ich das sagen. Ich habe mir nicht die ganzen beiden Shows angeschaut, aber so schon teils und muss sagen, hatte schon was. Also ich würde jetzt noch nicht auf eine Stufe mit TNA setzen, aber so optisch kam das in so eine Richtung auch so ein bisschen. Klar, Scott D'Amour kannte sich bei TNA auch sehr, sehr gut aus. Und auf Anhieb für mich jetzt schon interessanter als die aktuellen NWA-Sachen. Aber da war ich auch eine Zeit ja, gerade als es frisch war, also als es jetzt neu wieder kam, interessiert und habe da auch einige Monate das Produkt verfolgt, war dann aber auch wieder draußen. Also das kann sich auf jeden Fall so weit durchsetzen, als, weiß ich nicht, vielleicht Nummer 4, 5 irgendwann auf dem amerikanischen Markt. Aber so, ich glaube, bei da oben wird es nicht landen.
Muss man halt einfach abwarten. Ne? Kriegen die auch die entsprechende finanzielle Unterstützung hin mit irgendwelchen Mediendeals, TV-Verträgen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz junge Geschichte noch. Einfach abwarten. Also die Leute, die angeheuert haben, waren gut. Die Shows waren gut. Das kann man sich absolut anschauen. Ich würde da aber jetzt aber nicht schon die großen Vorschusslorbeeren verteilen. Einfach abwarten. Dazu ist auch eine kanadische Promotion. Das heißt, da muss man auch erstmal noch den, auch wenn es so blöd klingt, in den USA und Kanada, das sind halt zwei verschiedene Nationen. Da muss man auch gucken, wie man da quasi die Einnahmen generiert. Ich bin einfach gespannt. Ich finde es gut. Es ist ja auch eine weitere Alternative, das auf jeden Fall. Ich könnte mir jetzt tatsächlich eher vorstellen, dass die so einen Posten wie ein größeres PWG einnehmen können zum Beispiel. Weil die dann eben aus dem Freien schöpfen können. Mal abwarten. So, jetzt haben wir noch so ein paar ganz kleinere Fragen. Was nehmen wir denn jetzt? Die eine hilft mir zum Schluss auf. Der Rico hat nämlich noch gefragt, 2007 gab es die Storyline, dass Vince McMahon mit seiner Limousine in die Luft gesprengt worden ist. Die wurde leider fallen gelassen, weil es ja dann die Chris Benoit-Tragödie gab. Ne? Und dann hat man die Storyline ja fallen lassen und hat danach auch geschworen, dass man nie wieder Storylines mit Mord und anderen Dingen in dieser Form präsentieren wird. Fragt aber hier, wer wäre denn die Person gewesen, die McMahon töten wollte in der Story? Und wie hat er es überlebt? Wisst ihr da genaueres? Ja, ja. Oder habt ihr einen Verdacht, wer potenzielle Täter gewesen wäre?
Ja, ich habe 3.
Hornswoggle? Ja.
Rikishi?
I did it for The Rock?
Ja, zum Beispiel. Ja, oder vielleicht jemand aus der eigenen, echten Familie. Also, keine Ahnung.
Ich habe an Triple H gedacht.
Ja.
Aber es ist natürlich, ja, sagen wir mal so, wenn du einem Charakter einen Mord anheftest, den dann hinterher wieder zu einem Babyface zu machen, ist dann schon schwierig. Nein, das war halt auch einfach drüber. Und ich hab recherchiert, ich habe nirgendwo Geschichten gelesen, wie es hätte weitergehen sollen, sondern ich kenne wirklich nur die Geschichte, es ist dann fallen gelassen worden. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, man wusste gar nicht genau, wie es danach weitergehen sollte. Das war noch die Zeit, wo man eher so von Woche zu Woche gedacht hat. Und selbst dann war es nicht sicher, wenn es nicht in der Show selber schon geändert worden ist. Nee, ich hätte Triple H einen Verdacht gehabt, ne? Oder irgendwie solche Namen, aber zu dem dessen Gimmicks hätte es natürlich noch am ehesten gepasst, wenn man sich 2007 das Roster so anschaut. Vielleicht Mr. Kennedy. Aber es ist auch ganz gut.
Hornswoggle war lustiger.
Ja, das stimmt. Es wäre aber ganz gut, dass die Story abgebrochen worden ist. Aber der Grund dahinter war natürlich nicht besonders gut. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch so gescheitert. Man hat es ja wirklich auch real aufgezogen, ne, mit Clips und Danksagungen und keine Ahnung was. Der Ultimate Warrior fragt noch, was sind eigentlich, vereinfacht gesagt, die Kayfabe-Kampfgründe beim Wrestling? Und warum kämpft X gegen Y? Das meiste baut sich aus Fäden auf, aber ohne diese gibt es eigentlich gar nichts mehr, oder? Es gibt noch Titel zum Beispiel.
Ja, es gibt noch Gürtel, also sportliche Ehrgeiz, um Gürtel zu gewinnen. Aber das ist ja auch Wrestling. Also wenn man das zerpflücken würde und hinterfragen würde, warum ist Wrestling so, wie es ist? Weil es halt so ist. Also ich meine, anders kann man es ja nicht begründen. Das ist ja dieses Stilmittel, was man nutzt mit diesen Fäden, mit diesen Geschichten. Es ist ja, ich habe es früher immer gern bezeichnet als ein lebendig gewordenes Comicheft, so, wobei es mittlerweile gar nicht mehr so einen Comic-Heft-Charakter hat wie früher. Da waren die Charaktere ja auch deutlich überzeichneter, als es heutzutage ist. Aber so, das sind einfach Geschichten, die auf die Art und Weise erzählt werden.
Ja. Du hast natürlich verschiedene Aufhänger, die es gibt, ne? Charaktere, die quasi aufeinander clashen können, weil sie einfach von der Grundausrichtung so unterschiedlich sind. Hey, Mounty gegen den Big Boss Man zum Beispiel. Ja. Nate und den Big Boss Man. Der Big Boss Man und der Big Boss Man. Nein, Quatsch.
Der Müllmann und der Klempner. Und der böse Eishockeyspieler.
Triple H und der Schweinefarmer.
Cowboys und Indianer.
Genau. Obwohl, die waren noch befreundet. Zumindest am Anfang. Ja. Nein, du kannst, das kannst du halt als Aufhänger nehmen. Aber was ist da eine Cave Cap Kampfgrund? Da gibt's natürlich auch diese natürlichen Animositäten. Verbindung, die nicht funktioniert, Verrat und so weiter und so fort. Also gibt's ja tausend Story Aufhänger, die du machen kannst. Titel, sportlicher Ehrgeiz hast du auch manchmal als Aufhänger. Aber ja, das ist halt eben Wrestling. Es ist halt eben ein bisschen Soap, es ist ein bisschen Live-TV und so weiter und so fort. Also der Michael hat auch so eine Frage, die geht in eine ähnliche Ecke, die wir wahrscheinlich auch mit, ja, es ist halt Wrestling beantworten werden. Der Michael fragt nämlich, ich schaue Raw und SmackDown tatsächlich oft auf Deutsch, da die Uhrzeit für mich gut passt. Letztens wurde dort gesagt, dass Schläge mit der Faust verboten sind. Stimmt das wirklich, also mit der geschlossenen Faust? Und wieso dürfen dann zum Beispiel Big Show, Lacey Evans und Logan Paul mit dem Knockout-Punch gewinnen? Wäre dann nicht eigentlich immer Ende durch DQ gewesen und könnte da eine andere Regel gemeint sein?
Ja, wenn sie so langsam zählen, dass man bis 5 weiter noch schlägt, dann ist vielleicht die DQ, weil du hast ja die Möglichkeit bis 5 auf der einen Seite. Und ich verfolge Wrestling übrigens meistens im Internet. Das passt zeitlich für mich auch ganz gut. aber trotzdem finde ich ich finde tatsächlich, ist es eine Frage, worüber man auch mal so nachdenken muss, weil er hat ja vollkommen recht. Also
ja.
Auf der einen Seite ist es verboten, auf der anderen Seite machen das aber einige Wrestler. Und das sind, Big Show hat das ja auch als Face benutzt, diesen Knockout-Punch.
Warst du mal guck, wo der Daumen war? Ich habe das immer gehört, man muss immer die Position des Daumens beachten.
Der Daumen bleibt offen. Der Daumen bleibt offen.
Du darfst die Faust nicht komplett schließen, wenn der Daumen hier ist.
Ja, aber Daumen schließt die Faust ja auch und der ist ja auch Heel. Also klar, aber ich glaube, die Begründung ist es halt Wrestling. So ist, glaube ich, auch darin genau die richtige.
Es ist halt der Punkt, man legt sich dann die Regeln auch so zurecht, wie es dann zu der Geschichte, den Charakteren und so passt.
Wir könnten ja mal im WWE-Regelbuch nachschauen, das habe ich leider nicht vor mir.
Das gibt's tatsächlich, ne?
Das gibt's wirklich. Markus hat das, Markus Holzer in dem Fall. Ich glaube, Markus,
Bronemann
hat es, glaube ich, auch. Mit Sicherheit, der hat das mit Sicherheit auch. Versucht er gerade auch ins Österreichische zu übersetzen. Ja, also, das ist ja auch so ein Gimmick-Regelbuch.
Ein guter Watschen ist ja doch garantiert effektiver als ein Faustschlag. Ja. Und die zweite Frage von Michael zielt genau in dieselbe Richtung ab. Die zweite Frage ist das Thema Low Blow. Man erinnert sich ja an sagenhafte Low Blow Gimmick von Shinsuke Nakamura. Da gab es ja oft DQ, siehe WrestleMania gegen Styles. Da gab es kein DQ. Ich meine, das hat ja Styles vorher gewonnen. Den Low Blow gab es danach, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube auch, aber.
Aber wieso wurden zum Beispiel Jeff Hardy für seinen Signature Leg Drop zwischen die Beine und der Headbutt, der WhatsApp Headbutt der Dudleys zwischen die Beine nicht geahndet? Besonders bei Jeff Hardy kam es mir immer so vor, als würde er jedes Match einen Low Blow verwenden. Ich muss immer dran denken, es gibt ja auch, Bret Hart war ja jemand, der dann auch mal so ein Headbutt gezeigt hat, weißt du noch? Mhm. Und da haben die Kommentatoren das immer erklärt mit, das ging nur auf die Innenseite der Oberschenkel, weil da ist die Muskulatur besonders empfindlich.
Ja, ja, auf die Leiste. Also das, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob du jetzt hier von unten mit dem Arm zuschlägst oder halt mit dem Legdrop oder mit dem Headbutt dazwischen, erreichst du nochmal ganz andere Körperteile. Also ich glaube, da musst du unterscheiden im Wrestling. Im Wrestling halt. Ja. Low Blow und Tritt. Oder
ja. Ach, das ist halt auch da wieder, ne, Wrestling legt sich die Regeln so zurecht, ne? Aktionen, die dann gut funktionieren und die vom Publikum angenommen werden, da wird dann eben auch mal das Regelbuch so ein bisschen aus dem Fenster geworfen und vergessen. Und ansonsten ist es dann halt verboten. Ne, früher war es ja auch mal so, dann, weißt du noch, diese Over-the-Top-Rope-Regel bei der WCW, wo es dann so, ja, eine Clothesline übers Top-Rope zählt nicht als übers Top-Rope werfen und ist deswegen keine Disqualifikation, weil es ja aus der Aktion heraus passiert ist. Wenn du jetzt aber deinen Gegner nimmst und übers Top-Rope wirfst, dann ist es eine DQ. Manche Dinge muss man halt einfach so akzeptieren.
Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man in einem Match, wo alles erlaubt ist, in einem Streetfight oder nur DQ-Match, keine Pistolen einsetzt. Das wäre doch das Logischste, oder?
Aber da sind wir wieder bei Vince McMahon und Mord innerhalb von Wrestling-Shows. Das ist halt schwierig.
Ja, stimmt.
Aber kann auch einfach das Bein schießen. Ja. So. Aber außerdem hatten wir auch schon Pistolen, siehe Brian Pillman.
Ja, das stimmt. Aber da gab es einen Aufruhr.
Ja, natürlich.
Aber war es nicht mal ein Match.
Ja. Dritte Regelfrage ist von Herrn Mischer auf Discord. Gibt es einen Grund, warum Referee Nick Patrick bei 2 die Hand immer unter die Schulter des Gepinnten legte? Mir ist schon bewusst, warum er es macht, nämlich um zu kontrollieren, ob auch die Schultern auf der Matte sind. aber man weiß immer, wenn er es macht, dass der Pin nicht durchgeht. Und auch wenn es die WCW war, das muss doch mal jemand angesprochen haben.
Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen. Mir ist es auch nie aufgefallen, jetzt so, wo du es sagst oder wo du es jetzt gerade vorliest, erinnere ich mich, wie er das dann auch immer gemacht hat. Aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, muss ich sagen. Also es ist halt seine Art, Nick Patrick. Jeder, ja. Es gibt ja die Referees, die ihre Art haben. Nick Patrick ist sowieso jemand, den man mag oder nicht mag. So, es gibt, glaube ich, gar nicht, der sagt, doch Nick Patrick, wer war das denn nochmal? Sondern entweder mochte man den mit seiner Art oder eben nicht.
Aber wie gesagt, mir ist es ehrlich gesagt nie so richtig aufgefallen. Ich glaube, das ist auch sowas, wenn es dir auffällt, dann machst du dir jedes Nick Patrick-Match kaputt. Ja. Danke dafür. Jetzt an der Stelle. Mir ist es noch nie aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Und natürlich, der Grund ist, checkt, ob die Schultern richtig am Boden sind und so. Ja. Andere Referees drücken die Schulter runter. Wir haben noch zwei kleine Fragen. Der Studio Radio Kosovo per YouTube hat noch gefragt, wieso sind die Ringseile nicht wie früher blau oder rot zu jeder Wrestling- oder Smackdown-Raw-Show angepasst?
Ja, man hat sich ja für den Stil entschieden, die so zu präsentieren. Ich weiß gerade gar nicht mal, welche Farben die haben. Einheitlich wahrscheinlich, oder?
Ich bin mir auch gerade gar nicht ganz sicher. Aber man passt natürlich die Seile immer zum Produkt an. Ganz einfach. Das ist ein Grund. Der Ultimate Warrior hat noch gefragt, gibt es eine Website, die TV-Time von Wrestlern dokumentiert? Konnte nichts finden. Ich habe auch nichts gefunden. Ich habe auch gesucht, ich habe nichts gefunden. Hast du was gefunden?
Nee.
Aber du hast auch nicht geschaut?
Nee. Aber Also das heißt, ich musste die Frage jetzt nochmal verstehen, wie viel TV-Zeit ein Wrestler hatte. Also
genau, wie oft, ich weiß, es gibt einzelne Twitter-User, ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber die das tatsächlich teilweise auflisten und dann Diagramme und sowas dazu führen. Ja? Aber eine Website, wo das dezidiert quasi nochmal aufgeführt wird, ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Übrigens, bei NXT sind die Seile weiß und bei Raw sind sie auch weiß.
Ja, früher hatte man ja auch sogar Schwarz-Rot-Gold, wollte ich gerade sagen. Nee, Blau-Weiß-Rot oder so. Ja. Unterschiedlich.
Das wechselt halt immer mal wieder. Ne? Ja. Das hängt davon ab, auch ich gehe auch davon aus, dass man halt eben ein Gesamtbild quasi sich mal on TV anschaut und überlegt dann, wie sieht's halt am besten aus. Ne? Ja. Und wie wollen wir das dann eben auch präsentieren? Ich glaube, weiße Seile passt dann wahrscheinlich einfach den meisten ganz gut in den Kram. Letzte Frage, die Romy hat gefragt, was sagen eigentlich eure Eltern und Geschwister zu Headlock? Sie haben euch ja schließlich mit Wrestling aufwachsen sehen. Sind sie stolz oder sagen sie, beschäftigst du dich immer noch mit dem Quatsch?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, weil meine Mutter weiß ja, dass ich immer noch Wrestling-Podcasts mache und die kennt mich ja.
Das ist gut, dass sie dich kennt.
Ich habe 89 angefangen mit Wrestling, 89 und das war ja schon seltsam und dass ich dann wirklich dann auch, also ich habe ja auch mal auf einer Wrestling-Schule trainiert. Ich bin ja sogar nach Berlin damals gegangen, um mit der Überlegung Wrestler zu werden und dass ich wirklich so dran geblieben bin und mittlerweile, wenn auch nicht viel, aber mit Wrestling ein bisschen Geld verdiene und das tatsächlich Teil meines Jobs geworden ist, Wrestling zu schauen und Wrestling darüber zu reden vor Menschen oder auch schon bei Shows. Wir haben ja beide auch schon bei Wrestling-Shows auch gearbeitet. Also das ist schon was Besonderes mit Wrestling tatsächlich. Das ist ein kleiner Traum auch für uns gewesen. Als Kind wollten wir ja schon irgendwie in dem Bereich mal was machen. Und tatsächlich mit Wrestling Geld zu verdienen, ist schon toll. Kann nicht jeder von sich behaupten.
Bei mir hat sich einfach die gesamte Familie so dran gewöhnt. Wrestling war halt immer ein Teil von meinem Leben. Ich war jetzt aber auch niemand, der jetzt so diesen klassischen Weg durch das Berufsleben genommen hat. Ne? Also ich glaube, es wäre auch eine klügere Wahl gewesen, Bankkaufmann oder Industriekaufmann zu werden, so wie es mein Vater gewollt hätte. Aber zum Beispiel meine Mutter hat damals immer gesagt, mach halt das, was dir Spaß macht. Und das war auf der einen Seite, war das halt eben, waren es Computer- und Videospiele, über die ich schreiben konnte. Und dann halt Wrestling. Und Wrestling war halt immer bei mir. Und Wrestling war immer so ein Teil Heimat. Und jeder, der mich kannte, wusste auch, dass ich mit Wrestling unheimlich viel zu tun habe und dass ich Wrestling liebe und das auch einfach gern verfolge. Und irgendwann kam da dieser Schritt zu Headlock. Und dann hat das halt so ein bisschen einen anderen Rhythmus eingenommen. Ich kann jetzt so sagen, also meine Freundin unterstützt das. Natürlich, weil ich auch ein bisschen Geld damit verdiene. Weil sie akzeptiert auch, dass das ein Teil von meinem Job ist. Dass da auch häufiger mal ein Wochenende für drauf geht oder so. Aber diese Zeiten, wo das heißt, oh, du machst das. Also eher mein Bruder sagt manchmal, ach, du guckst das immer noch? Ich so, ja, es ist halt, hallo? Ich gucke ja nicht nur Wrestling, sondern es ist eben inzwischen auch mehr. Ne? Und das kommt halt eben auch noch dazu. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt halt eben sehr viel schauen, sondern es ist eben auch noch tatsächlich jetzt ein Teil unseres Lebens geworden. Und deswegen, alle meine Freunde, Familie, die wissen halt, dass ich das mache. Und die wissen auch, dass ich da nicht nur Herzblut reinstecke, sondern auch viel Eifer natürlich und auch eine gewisse Professionalität. Und insofern geht das schon? So, also es hat mich niemand zu mir aus der Familie gesagt, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß.
Ich meine, wir beide haben ja das Glück, unseren Hobbys einfach unsere Berufe auch gemacht zu haben. Bei dir ist es ja noch das Computerspielen, bei mir ist es natürlich noch das Theater und das Schauspiel, Moderation und so Sachen. Und das Wrestling halt eben als Teil davon. Wenn ich Leuten erzähle, die zum Beispiel früher Wrestling geschaut haben und die ich jetzt kennenlerne und die kennen mich aus anderen Podcasts. Ich habe ja auch Projekte mit wirklich auch
sehr viele Podcasts hast du.
Sehr viele Podcasts. Aber auch sehr viele Hörer und Hörerinnen in ihren Podcasts teilweise. Und wenn die dann kriegen, ich habe ja auch Wrestling-Podcasts, dann fragen die sich manchmal, die kennen Wrestling aus der Anfang der 90er noch. Worüber redet ihr denn da eigentlich? Bist du das auch oft gefragt? Worüber redet ihr eigentlich in einem Wrestling-Podcast? Also,
Das ist tatsächlich so eine ganz beliebte Frage,
weil
man sich nicht vorstellen kann, dass man darüber dauerhaft sprechen. Was erzählt ihr dann? Wieder einer dem anderen auf die Schnauze haut? So, ja. Auch? So.
Ja, das ist so, genau. Wir
interpretieren dann die Dramaturgie der Matches und keine Ahnung was, ne?
Und ja, wir reden aber auch zum Beispiel ganz viel, gerade bei Headlock, sage ich dann immer, über so das Wrestling aus den 90ern, über die einzelnen Charaktere und sowas. Und aber dann merkt man selber eigentlich, wenn man so darüber redet, eigentlich ganz seltsam, was wir machen. Aber ganz geil, dass wir es machen dürfen, oder?
Ja, eben. Das ist ja das Schöne an Podcasts, dass man einfach sich die Themen raussuchen kann, die einem am Herzen liegen und an dem man Spaß hat. Und ich glaube, das ist auch das, was Headlock dann auch so ausgezeichnet hat. Klar hast du auch immer wieder so diese, also uns liegen die aktuellen Sachen auch am Herzen, aber in einem anderen Format zum Beispiel könnten wir die alten Sachen gar nicht so schön herzlich besprechen, wie wir das bei Headlock machen.
Ja, wenn ich meiner Freundin erzähle, die ja mit Wrestling auch gar nichts zu tun hat, die hat auch noch nie Wrestling richtig gesehen. So, die würde ich gerne mal zu einer Wrestling-Show mitnehmen. Also ich habe ja einmal ein Wrestling-Match zeigen wollen. Das erste, was ich mir ausgesucht habe, weil dummerweise Kenny Omega gegen Will Ospreay, das war auch nichts für sie. Das war auf jeden Fall nicht die gute Wahl. Aber wenn ich erzähle, ja, heute nehmen wir einen Podcast auf und da reden wir über das aktuelle Geschehen, das kann sie ja noch verstehen. Aber wenn ich sage, ja, wir reden über ein Jahr 1994, ein halbes Jahr, was da passiert ist, oder wir reden über diese eine Geschichte oder was auch immer, das versteht dann halt ein Ausschneiden überhaupt nicht.
Ja.
Warum reden wir über das erste Jahr von dem Wrestler, das 97 war? Oder warum redet ihr über eine Geschichte, die irgendwie in den 80ern war? Was soll das?
Ja, aber die Frage kriege ich tatsächlich auch. Aber inzwischen, also ich gehe da auch relativ offen mit um. Ne? Also jetzt auch ich bin ja hier Haus gezogen, neue Nachbarschaft und so. Und als dann rauskam, dass ich einen Wrestling-Podcast mache, waren alle erstmal so, oh krass, ne? Ich habe das ja früher auch geschaut, aber jetzt nicht mehr und so. Und das ist aber schon interessant, wie viele Leute dann auch noch, da war tatsächlich auch eine Nachbarin hier dabei, die dann irgendwie so, guck mal hier, die hat mir dann hinterher noch per WhatsApp irgendein altes Wrestling-Heft geschickt, was auf dem Speicher gefunden hat und solche Sachen. Wrestling verbindet halt auch ein bisschen, ne? Gerade so durch diese alte Zeit. Und wenn du dann noch erzählst, hier, ich mache da einen Podcast und so viel 1000 Leute hören das dann jede Woche und dann sind die schon so, okay, also es ist mehr als nur Spaß. Ich so, nee, das ist schon, Leute bewegt das. Wir haben Menschen, die den Wrestling am Herzen liegt. Dann ist das wichtig. Das ist eine Community, eine sehr schöne Community. Das ist nochmal das Kompliment an euch da draußen. Ne? Wir haben eine sehr harmonische Community, bei denen das auch alles super funktioniert. Aber Wrestling ist halt Emotion und genau das versuchen wir immer wieder rüberzubringen und das eint uns ja auch und deswegen ist Wrestling halt so was Schönes. Und ich glaube, wenn du Wrestling nach außen trägst als was Menschen miteinander verbindet und nicht nur zwei Typen in Unterwäsche, die sich im Ring prügeln, dann ist es halt eben auch was anderes.
Ja, wir zelebrieren es ja auch so ein bisschen. Also zum Beispiel Wrestling, ich meine, ich habe ein bisschen aufgeräumt im Hintergrund. Du hast extra, gut. Und jetzt soll ich sagen, wahrscheinlich hinten noch ein Gürtel drapiert, über den Stuhl gelegt.
Genau, ich habe dekoriert.
Das hast du extra für diesen
Podcast. Ja, der liegt immer da.
Der liegt nicht immer da. Den hast du extra, was gedacht, stelle ich denn jetzt noch in Hintergrund? Also aufräumen finde ich okay, aber dann extra noch immer so ein Gürtel, den du dir mal vor 15 Jahren gekauft hast oder vor 20 Jahren.
Weil ich glaube, 25, den Gürtel habe ich mir von meinem ersten Volontärsgehalt gekauft.
Extra nochmal hinten über den Stuhl legen, so. Sonst sah das aus wie da hinten, da zufällig da über diesen Stuhl. Auch ja, total süß. Also wir machen das ja auch gerne, was wir machen.
Ja, ich glaube, die Frage haben wir aber hinreichend beantwortet, oder?
Ja, glaub schon. Das war aber eine gute Antwort. Ich habe ja auch hier extra meinen He-Man hergeholt.
Ja, hättest du den mal hinten über den Stuhl gelegt?
Nee, hätte man es wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ich habe, warte mal, vor mir, muss noch vorgreifen. Oh, noch mehr.
Ich habe hier so spannende Sachen, habe ich hier nicht bei mir im Umfeld. Ich habe höchstens, ich kann immer die Holy-Dose ins Bild halten. Da hört's dann auf. Wie hieß die Katze von, wie hieß das Reittier von Skeletor?
Panther.
Ah, stimmt, Panther.
Das war Panther.
Panther. Ja. Aber ich glaube, dann sind wir durch mit den Fragen, lieber Shaggy.
Ja, damit sind wir durch. Hat Spaß gemacht. Ich wollte ja schon länger mal wieder Fragen beantworten dürfen. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese tollen Fragen. Haben mir alle Spaß gemacht. Alle, auch wenn sie noch abstrus waren, finde ich total schön, auch darüber auch mal zu reden. Und schönes Ende. Schöne Fragen, die du bis zum Schluss aufgehoben hast auch.
Ja, ich habe mir gedacht, wir machen hier den persönlichen wilden Teil, machen wir zum Ende hin. Und ja, nächste Woche sind wir dann schon in Richtung Crown Jewel unterwegs.
Auf nach Saudi-Arabien.
Genau. Ja, da muss man gucken, wer hier die Review macht. Also Preview machen Kai und ich. Die Review ist aktuell noch ein bisschen in der Schwebe, weil da viele von uns unterwegs sind. Aktuell sieht es stark nach dem Team Kevin und Markus aus. Das wird sehr, sehr wild, wenn das tatsächlich stattfinden wird. Aber da halten wir euch über Social Media auf dem Laufenden, wann und wie wir da die Review planen. Ich bin im Familienurlaub, der Kai ist auch unterwegs. Das heißt, das ist alles ein bisschen knapp für die üblichen Verdächtigen. Und manchmal kommen Events zur falschen Zeit, zum falschen Ort, aber wir werden euch auf jeden Fall nächste Woche hier im Wochenendpodcast
was. Ich habe parallel zwei eigene Shows, also parallel zu Crown Jewel, also eine Gala, die ich moderiere, und am nächsten Tag auch noch eine Impro-Show. Also ich kann leider auch nicht.
Siehst du, das ist nämlich das Problem, und einige sind da verplant, weil es halt eben auch ein langes Wochenende ist. Da haben sich einige gesagt, ich fahre weg, und wir werden schauen, wie wir das auf die Beine stellen. Stay tuned, aber ansonsten, ihr werdet auf jeden Fall hier nicht am Sonntag ohne Podcast rausgehen. Auf jeden Fall geht's erstmal weiter mit der Preview zu Crown Jewel. Und ansonsten supportet uns, wenn ihr mehr Podcasts hören wollt. Da gibt's aktuell natürlich wieder On a Pole. Die Debüt-Episode ist jetzt kürzlich rausgekommen von der vierten Staffel. Und ansonsten natürlich die McMahon-Doku-Review-Reihe haben wir abgeschlossen. Das Magazin haben wir abgeschlossen. Damit nicht abgeschlossen, das geht weiter, jede Woche.
Es geht weiter, genau. Es geht weiter auch oft mit uns. Also wir beide sind da ja sehr stark auch vertreten. Wer Spaß hatte, uns mal wieder zu hören und uns noch nicht unterstützt bei Patreon und Steady, der sollte dies tun, da kann er uns beide auch zusammen auch häufiger hören.
Ganz, ganz genau. So, und jetzt mache ich hier den Deckel drauf, weil jetzt reicht's auch mit der Eigenwerbung. Kauft Holy. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Macht's gut. Tschüss. Man sieht dich im Spiegel.
Ach so. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.